Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Rost und Stahl. Wir nehmen heute auf am Freitag, dem 24. Februar 2023. Ja, fast schon historisches Datum. Was, Mattes?
Ja, mehr oder weniger.
Ziemlich traurig eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Erster Jahrestag, Ukraine-Krieg und so. Ja, aber wir wollen heute nicht hier in Trauer schwelgen und so, sondern wir wollen heute mal wieder einen Podcast für euch aufnehmen. Ja, was haben wir uns denn überlegt? Was machen wir denn heute?
Ja, das haben wir in der letzten Folge ja schon soweit angeteased. Und zwar wollten wir uns heute mal über Iron Maiden unterhalten. Und daher ist das mit dem Kriegsjahrestag ja auch gar nicht so weit weg, ne? Weil, wie ich überraschenderweise feststellen musste, haben Maiden auch sehr, sehr viele Songs über den Krieg gemacht und über Kämpfe und Konflikte und dergleichen. Also hauptsächlich auf historischer Ebene, aber das war wohl immer so ein begleitendes Thema auch so über ihre gesamte Diskografie hinweg. Und ich meine, das hatte ich schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber ich war dann letztlich doch beim erneuten Hören einiger Sachen, die ich schon länger nicht mehr so auf dem Schirm hatte, doch überrascht gewesen, ne, wie viele Lieder sie dem Krieg gewidmet haben.
Ja, krass. Da können wir uns ja gleich so ein bisschen erarbeiten. Aber bevor wir loslegen hier, ne, wie geht's dir heute?
Ja, auch mal wieder eine arbeitsreiche Woche hinter mir. Der halbe Haushalt ist krank, ich aber nicht. Von daher können wir auch gut aufnehmen heute. Und soweit möchte ich mich nicht beklagen. Die Kilos purzeln weiter. Ich bin auf einem ganz guten Weg. Und wie geht's dir?
Ja, ich bin auch gesund tatsächlich. Hier die Tochter, die ist ein bisschen am Kränkeln seit gestern, aber nichts Weltbewegendes, so ein bisschen Husten, Schnupfen. Nee, ansonsten, ja, es läuft so vor sich hin, ne? Keine großen Ausreißer nach oben oder unten gerade, sag ich mal. ich weiß nicht, bist du biermäßig ausgestattet oder trinkst du kein Bier immer noch?
Nee, ich habe ein alkoholfreies Paderborner heute hier.
Ah, immer noch vorbildlich unterwegs. Ich tatsächlich nicht. Ich habe von meinen osteuropäischen Freunden hier ein polnisches Bier stehen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man es ausspricht. Irgendwie, da steht drauf Z-U-B-R. Ich bin mir allerdings nicht mal sicher, ob das ob das lateinische Buchstaben sind, ehrlich gesagt. ich glaube aber doch. Also wäre es dann irgendwie Zubre oder so. Scheint irgendwie ein Pilz zu sein. Ich habe keine Ahnung. Hat aber 6%. Ist in einer Dose. Ist so ein Büffel vorne drauf. Grüne Dose. Ich mach's mir mal auf und schütte es mir mal ein. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich freue mich auch schon echt lange drauf.
Ach. Ja, dann du sag bist ich mal Prost, ne?
Ja, ich muss erstmal hier einschenken. Oh Gott, oh Gott. Oh, das schäumt aber ganz schön, was ich hier gerade fabriziere. Ich glaube, das dauert noch einen Moment, bis ich dir zuprosten kann. Ja, egal, du hast es gerade schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen über Maiden reden. Allerdings wollen wir ja nicht jetzt hier irgendwie die 500. Historie der Band Iron Maiden machen, sondern wir wollen da ein bisschen anders rangehen heute, ne? Und ein bisschen persönlicher auch, ne?
So, was hatten wir uns genau, also wir haben gesagt, wir machen es ja sowieso grundsätzlich jetzt mal so ein bisschen anders, dass wir uns gar nicht mehr so sehr vorbereiten, sondern Gespräche einfach mal so ein bisschen entstehen lassen. Und deswegen hatten wir uns auch vorgenommen, heute nicht, wie du schon gesagt hast, den 100. Abriss der Band-Biografie zu machen. Ich glaube, so in fast jeder Metal-Zeitschrift, dass so einmal im Jahr ein Iron Maiden-Special oder ganze regelmäßig runtergekaut wird. Ich kann mich daran erinnern, vor vielen Jahren gab es sogar mal beim Rockhard, glaube ich, war das, oder beim Hammer, so eine Heftbeilage, wo die ganze Bandgeschichte drin stand, auf keine Ahnung wie vielen Seiten. Kann man auch alles nachlesen. Wir wollten es auf jeden Fall nicht so machen, wie wir uns in unserer Ghost-Folge über Ghost unterhalten haben, unter anderem, sondern wir haben gesagt, wir gehen mal durch die Diskografie von Iron Maiden und erzählen mal so ein bisschen, was wir über die einzelnen Alben denken und picken uns dabei mal so unsere Favoriten raus und reden vielleicht auch mal darüber, warum uns das ein oder andere Album vielleicht doch nicht so gut gefällt oder bestimmte Songs, die für uns eher so Ausreißer sind, die wir nicht so mögen. Das können wir uns gleich alles erarbeiten.
Ja, wobei man tatsächlich auch sagen muss, du stehst Iron Maiden sehr viel näher als ich. Das wird sich auch gleich, denke ich, im Verlauf unseres Gesprächs herausstellen. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Riesen-Maiden-Fan. Also ich finde die nicht kacke oder so, auf gar keinen Fall. Ne? Ich mag die auch und die haben auf jeden Fall ihren Beitrag zum Heavy Metal geleistet. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Und viele Sachen sind einfach Klassiker, ohne die der Metal heute nicht das wäre, was er ist. Bei
Ja.
mir standen die immer so ein bisschen tatsächlich in der zweiten Reihe, muss ich sagen. Ich war immer mehr so also wenn überhaupt, dann die Manowar-Fraktion, die waren für mich immer so das, was bei
Ja.
anderen vielleicht Maiden ist. Und der Maiden teilt sich da bei mir übrigens das Schicksal mit Metallica. Ganz, ganz offen gesagt. Also, das ist bei mir ähnlich. Also, ich weiß nicht, so diese ganz großen Bands, die sind großteils an mir vorbeigegangen. Slayer auch, witzigerweise. Also, ne, ich kenne die natürlich alle und ich würde auch behaupten, dass ich jeden Song von denen kenne oder, naja, sagen wir zumindest jedes Album. Ob ich das jetzt so in der Tiefe kenne, eher nicht. Ne? Also,
Ja.
tatsächlich bis auf die Klassiker natürlich. Ne? Da können wir gleich
Ja.
ein bisschen tiefer eintauchen. Ich wollte nur schon mal so ein bisschen vorwarnen, du bist der Maiden-Experte und auch der deutlich größere Maiden-Fan als ich, definitiv.
Ja, kann man vielleicht so sagen, Experte vielleicht nicht, ne? Auch ich habe wieder so beim erneuten Durchhören, so als kleine Vorbereitung auf die Folge, auch gemerkt, dass es so ein paar Alben gibt, die ich eher seltener mal raushole und dann auch festgestellt, oh, diesen Song gibt's. Den hatte ich ja gar nicht mehr auf den Schirm oder den hat man halt schon ewig nicht mehr gehört. Aber was man vielleicht auch so festhalten ist, kann, ist, jeder, der, glaube ich, auf Stromgitarren steht, wird wahrscheinlich in irgendeiner Phase mal was mit Maiden angefangen haben können. Das ist, glaube ich, jetzt keine
Ja.
Band, vor der man in irgendeiner Art und Weise fies ist, wenn man die Musikrichtung generell mag. Na, ich meine, es gibt natürlich
Oh,
Leute, die
ich
haben
weiß
dann ihre
nicht.
Lieblingsära.
Ja, aber ich bin mir da nicht sicher. Ich kenne durchaus Leute, die sagen, Maiden ist überhaupt nicht meins, so. Also so vom
Ja, aber
Stil
dann kenne ich
her.
von diesen Leuten meistens noch, die dann meistens noch sagen, ja gut, aber die erste Phase mit Paul Di'Anno war ganz cool, weil so ein bisschen
Ja, okay.
punkiger, noch so ein bisschen rotziger. Das meine ich halt so, dass so jeder seine Phase hat. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die ich kenne, die mögen Bruce Dickinson einfach nicht hören, aufgrund der sirenenhaften Stimme. Sagen wir mal
Ist
so
mir,
mit den.
jetzt wo du das gerade sagst, ne, ist mir tatsächlich jetzt bei der Vorbereitung, ich habe mir heute Nachmittag nochmal The Book of Souls, das vorletzte Album, ein bisschen reingetan und der ist mir teilweise echt auf den Sack gegangen. So, also wo ich Bruce Dickinson eigentlich als Sänger vergötter, ich liebe den, ne? Also wenn der richtig ansetzt, so, dann da kriegst du eine Gänsehaut bei, aber so bei manchen Songs, so, boah, nee. Also da war mir das irgendwie schon fast too much, ey. Ich lass da noch nicht so tief einsteigen, weil das ja auch das vorletzte Album, was rausgekommen ist, aber ich fand eine Sache, die du vorhin gesagt hast, fand ich ganz spannend. Nämlich, dass so viel schon über Maiden geschrieben wurde und dass es da in der Rockart auch mal so eine Beilage gab. Die Rockart, die hat so gefühlt, bringt die so ein-, zweimal im Jahr, bringt die irgend so ein Maiden-Special, irgendwie The Early Days oder so raus. Und dann haben die da immer irgendwelche Musiker aus der Frühphase, die dann auch nur bei Maiden waren. So, der war irgendwie Bassist von 1979 bis 1979,5 so. Ne? Der war dann irgendwie 3 Monate Bassist oder so. Und da machen die dann
Ja, was ist
Riesen-Special
wahrscheinlich eher
drüber.
nicht? Da hatten sie eigentlich immer nur einen, und zwar der einzig beständige Bandmitglied, Bandboss Steve
Ja,
Harris.
ich
Aber klar,
ja.
Gitarristen hatten so ein paar, Schlagzeuger hatten sie auch nicht nur einen.
Ja, stimmt.
Aber da kommen wir auch
Das
gleich
ist ein
nochmal
doofes
drauf zu
Beispiel,
sprechen,
das recht.
genau.
Ja, aber gerade Schlagzeuger war da relativ häufig, irgendwie, das ist ja
Nee,
gerade in
gar
der
nicht mal,
Anfangszeit.
nein. Gitarristen sind so ein paar durchgelaufen. Ne? Schlagzeug ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren noch
Seit
Nico
91 oder
McBrain,
so, ne?
seit 92, 93 Nico McBrain hinter der
Ja, aber
Schießbude,
davor
ne?
gab es da durchaus Wechsel. Und
Und
das, was die, also das, was die Rockart ja immer so macht, ist ja auch so dieses, die wühlt dann ja teilweise auch in der Zeit, bevor die überhaupt Maiden hießen. So, ne? Dass sie dann da irgendwie so 1973 da schon irgendwie rumwühlen oder so. Und
Ja.
ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. So, keine Ahnung.
Ja, es gibt Die Hard Fans, die interessieren sich natürlich für jeden Schnipsel ihrer Lieblingsband, aber so tief geht die Liebe jetzt bei mir auch nicht. Ne? Ich habe halt auch schon mal so einen biografischen Abriss über die Band gelesen, ist auch schon ein bisschen länger her und lese immer mal wieder ein bisschen was zwischendurch, wie du schon sagst, wenn entsprechende Artikel erscheinen. Aber so die ganz, ganz frühe Phase interessiert mich dann eher auch nicht. Ne? Und geht für mich dann eigentlich auch
Ist
erst
das.
los, interessant zu werden, wo die ersten Alben anfangen.
Haben die. Haben die diese Heldenverehrung verdient? Also mir fällt wirklich keine andere Band ein, die in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, die so auseinandergenommen wird, die so vergöttert wird wie Iron Maiden. Also mir fällt da nichts ein, da kommt kein Metallica ran, da kommt kein Slayer dran. Natürlich in den entsprechenden Gruppen bestimmt, ne? Aber so übergreifend.
Ja, ist vielleicht eine Frage der Wahrnehmung, aber ich denke mal, Maiden steht da schon so ganz oben auf der Liste, denke ich, ne? Auch für Metaller, so gerade Leute, die anfangen, die Musik zu hören, die landen halt da ganz schnell bei, ne? Und wie es halt mit der ersten Liebe so ist, man vergisst sie nie so ganz. Und entsprechend kann man das vielleicht schon so sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt keine andere Band, bei der es nicht so ist, aber ich denke mal, da sind wir schon ganz schnell bei den Großen. Ne? Es wird wahrscheinlich auch viele Leute geben, die eine ähnliche Liebe zu Metallica haben, ne? Oder zu Slayer, gerade so was die Frühphase betrifft. Und,
ja, aber dann nur in den entsprechenden Unterkategorien. Ne? Also, dass irgendwie ein Thrash-Metal-Fan irgendwie Slayer vergöttert, ne? Oder meinetwegen auch Metallica, so, keine Frage. Aber alle können sich irgendwie auf Maiden einigen. So.
Ja, häufig, ne? Vielleicht könnte man auch Priest noch nennen. Naja, halt die Großen so. Ne? Vielleicht Manowar weniger, also, ein bisschen spezieller mit ihrem True Metal, aber so Metallica, Priest, da gibt es auch sehr, sehr große Fans von und sehr viele Fans.
Also so in meiner Wahrnehmung, so zumindest was so wirklich den Metaller-Kern angeht, kommt da an Maiden nichts ran. So, da, also so von dem, wie die Leute da so hinterstehen. Also ich kenne, glaube ich, kein Bandmaskottchen, was ich so oft als Tattoo gesehen habe wie Eddie. So.
Nee, das wahrscheinlich nicht, aber weil er auch einfach verdammt ikonisch ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch genauso große Die Hard Motorhead und Die Hard AC/DC-Fans gibt, wenn man sie denn auch
so dazu sehen möchte. Ja, Motorhead, da sagst du was. Das könnte sein, dass die sogar noch in eine ähnliche, also dass die ähnlich vergöttert werden. Das könnte sogar sein. Aber wobei man da jetzt auch tatsächlich schon wieder sich streiten könnte, ob das überhaupt so in der Metal-Szene so verwurzelt ist, ne? Also die Metal-Szene nimmt die ja immer so an, aber die fanden sich ja eigentlich gar nicht so richtig als Metaller, ne?
Ja, Lemmy hat sich selber nie so gesehen, aber die Musik selber, so gerade die späteren Alben, die sind halt schon sehr hart und ich meine, man kann es nicht zu Metal zählen, ne? Also die haben Heavy Metal der 80er und 90er mitentscheidend beeinflusst mit ihrem Sound, ne? Auch was Geschwindigkeit betrifft und die muss man schon mit dazu nehmen. Aber du hast vollkommen recht, Lemmy hat es immer so ein bisschen anders gesehen, wie er Motorhead und wie er Play Rock'n'Roll, ne? Ja.
Ja, aber ist schon spannend, ne? Beides britische Bands, ne? Und die haben echt den Ton da angegeben, ne?
Ja, Priest auch. Ist auch eine britische Priest Band. Auch, also die ganz Großen, ne, die kommen da schon eher gut. Metallica, Amis, aber.
Metallica und Slayer sind halt Amis, klar. Und dann hast du noch die Deutschen, die da immer so ein bisschen in der zweiten, dritten Reihe unterwegs waren. Ne? Ja, wobei vielleicht auch nicht so Scorpions, so die so in einer ähnlichen Zeit ihre Hochzeit hatten, waren ja international durchaus noch eine ganze Ecke erfolgreicher, als sie das in Deutschland waren. Ne? In
weiten Teilen. Ja, ich glaube, es gab sogar durchaus Touren, wo Scorpions, denke ich mal, in den frühen 80ern die Headliner-Position noch vor Metallica hatten, wenn sie dann
mal Maiden vor allem, witzigerweise, hatte ich noch gelesen.
Vor Maiden vor allem, ja.
Die waren mal irgendwie zusammen unterwegs auf einer US-Tour irgendwann in den 80ern und da haben Maiden eröffnet für die Scorpions. Wir schweifen ein wenig ab. So, mein Bierschaum ist weg. Ich habe schon genug Bullshit über Bassisten bei Iron Maiden erzählt und über Schlagzeugwechsel und so. Ich sage jetzt erstmal Prost.
Ja, Prost, ne?
Oh, lecker. Das ist wirklich nicht schlecht. Sehr gut. Ja, sollen wir mal einfach einsteigen mit dem ersten Album?
Ja, würde ich sagen. Und da muss man auch nicht lange suchen. Ne? Das ist das selbstbetitelte Debüt mit dem Titel Iron Maiden. Und was kannst du uns denn zu dem Album sagen? Wie bist du denn da dran gekommen? War das so mit das erste Maiden-Album, was du hattest? Oder ist dir Diano-Phase erst später
geläufig geworden? Ich hab's tatsächlich überhaupt gar nicht. Nein, stimmt nicht. Nein. Die Killers habe ich nicht, oder? Ich muss mal hier gerade mich ein bisschen durch meinen Stapel wühlen. Die habe ich hier liegen, tatsächlich. Ich dachte, ich hätte die Killers und nicht. Also eine von beiden hatte ich auf jeden Fall nicht. Jetzt. Zumindest lange Zeit.
Ich die Killers gleich auch noch in meinem Stab.
wie bin ich da dran gekommen? Offensichtlich habe ich die mal bei Saturn für 7,99 gekauft.
Preis steht noch dran?
Ja, steht noch dran. Clip vorne noch drauf.
D-Mark oder Euro?
Also, Euro, ich meine, Ja, die kennt man halt, ne? Also ich meine irgendwie, ich habe also jetzt hier irgendwie so Running Free und so, ne? Da lief halt viel früher einfach auch irgendwo bei irgendwelchen Leuten in der Playlist, so, ne? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass davon jetzt irgendwie große Songs irgendwo in eine Diskothek liefen. Also vielleicht mal Iron Maiden. Also der Song, ne? Der letzte reguläre.
Also bestimmt nicht alle, aber ich kann mich schon erinnern, bestimmt mal in der einen oder anderen Mittelkneipe auch Songs wie Prowler gehört zu haben, Running Free, was du gerade schon erwähnt hast. Also die hörst du schon mal. So eher weniger so Songs aus der zweiten Reihe wie Transylvania oder Strange World, ne? Das wohl eher weniger, aber ja, hört man immer mal, ne? Wie bist du denn drauf gekommen auf die Paul Di'Anno-Phase? Kanntest du die quasi schon, bevor du auf die Scheiben mit Bruce Dickinson aufmerksam geworden bist, oder wie ist das bei dir gelaufen? Nee,
definitiv nicht. Also ich bin ganz, also definitiv mein erstes Maiden-Album, was ich besessen habe, war die Number of the Beast, gefolgt von der Fear of the Dark, so, und das sind auch meine absoluten Lieblingsplatten von denen. Und ehrlich gesagt, dass es da jemals andere Sänger gab, die nicht Bruce Dickinson heißen, da bin ich echt später erst drauf gekommen.
Ja, also geht's mir auch.
Also tatsächlich wusste ich, dass die mal irgendwann Blaze Bayley hatten, weil ich den mal irgendwie auf dem Wacken mit Doro zusammen gesehen habe. Und da haben die halt immer alle erzählt, ja, der war mal bei Maiden. Und über den können wir später noch reden, aber der ist jetzt auch nicht so besonders hängen geblieben, muss man sagen. Und dann irgendwann, Paul Di'Anno, jetzt lass mich nicht lügen, der hat auf irgendeinem Rockhard mal gespielt mit Krückstock. Mit seiner Solo-Band.
Ja, vor ein paar Jahren. Da
ist konnte noch, er ist noch nicht so furchtbar stehen. Lange her, ne?
Auch ein paar alte Maiden-Klassiker gespielt. Ja, 5-6 Jahre wird es schon her sein.
Ja, wahrscheinlich mehr, eher 10 oder so, ne? Und dann hatte der mal auch noch mal, meine ich, hier in der Region irgendwie öfter mal gespielt, auf irgendwelchen kleinen Veranstaltungen. Da gab es irgendwelche Connections zu Rockhard und dann über die Rockhard dann zu irgendwelchen lokalen Veranstaltungen. Da war der dann öfter mal unterwegs. Ich muss sagen, ich finde den weder den besten Maiden-Sänger noch den besten Sänger der Welt. Also die Reihenfolge war jetzt doof, aber du weißt, was ich meine. Deswegen, also, ja, die Songs sind cool, wo an denen er mitwirkt, aber die sind mit Dickinson cooler. So, oder? Oder wie sehe ich das?
Also ich muss sagen, es hat seinen eigenen Charme, muss ich sagen, wenn du Paul singen hörst. Also er macht's nicht schlecht, ne? Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, sag ich mal, so die Sachen, die mit der Bruce-Ära dann weiterging, mit Paul so zu hören. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das alles so singen kann. Da ist ja Blaze, auf den wir später noch zu sprechen kommen würden, auch dran gescheitert, ne, dass er da halt so die Songs nicht performen konnte, wie Bruce das typischerweise getan hat. Aber ich finde das Album, also gerade das erste hier, Iron Maiden, hat einen gewissen Charme. Also mir gefallen auch einige Songs von. Es ist schwer, einen klaren Favoriten rauszupicken. Ich meine, der ikonische Titelsong alleine, ne, der auch immer noch zum festen Repertoire bei jedem Live-Set am Ende gehört, ne, ist natürlich eine Nummer für sich. Ne. Prowler finde ich ganz geil. Und Running Free kann man sich gut anhören. Es ist wieder mein liebstes Maiden-Album. Ich weiß auch nicht mal so genau, ob ich das jetzt oder besser finde als das Nachfolgealbum, auf das wir gleich zu sprechen kommen, auf dem Paul auch nochmal zu hören war, auf der Killers. Aber es ist ein gutes Album. Kann man sich gut anhören, höre ich irgendwie viel zu selten. Aber als ich beim...
Es ist ein Debütalbum, ne?
Debütalbum. Also das erste, was sie so als Langspieler rausgehauen haben. Ich glaube, es gab vorab schon mal irgendwie heute nicht mehr erhältliche selbstgepresste EPs. Ne? So was gab es, glaube ich, schon mal. Aber das erste Album, was sie offiziell veröffentlicht haben. Ja gut, super ikonisch auch, sag ich mal, der Eddie vorne drauf. Sieht noch ein kleines bisschen anders aus als so etwas modernere modernere Abbilder, die wir dann auf den Nachfolgealben noch sehen werden. Aber das ist, glaube ich, auch der ikonischsten Motive. Nein, man erkennt es noch. Also es ist schon deutlich der Eddie, den wir auch danach noch sehen. Aber ein Tacken anders, ne? So ein bisschen auch als Punker angelehnt. Und wie gesagt, definitiv ein sehr ikonisches Bild, finde ich.
Ja, aber jetzt, ich greife mal ein bisschen vorne, aber wenn ich jetzt mal hier so wahllos reingreife und mir jetzt beispielsweise mal hier die A Matter of Life and Death nehme, da siehst du den kaum, ne? Also... Ja, sicher siehst du den da vorne auf dem Panzer irgendwie so abgebildet. Steht natürlich auch noch oben drauf, aber Da finde ich den schon irgendwie Eddie-haftiger auf der Debütplatte.
Also es gab vereinzelt ein paar Artworks, wo er so im Gesamtbild, ich will nicht sagen untergeht, aber etwas dezenter eingearbeitet wurde als auf den meisten anderen Scheiben, wo ihn dann so direkt zentral auf der Front siehst, ne?
Ja, also die Abbildung da drauf ist allerdings auch eine, die man wirklich häufig als Tattoo sieht, ne?
Mhm. Also ja, das ist wirklich auch so ein, sehr, sehr ikonisch, das Bild. Ja,
die und natürlich dann die Abbildung auf der Killers, ne? Die natürlich auch, ne? Die beiden.
Ja, man muss auch sagen, es gibt ja auch genug Fans, die gerade diese Ära sehr vergöttern und für die Iron Maiden eigentlich mit dem zweiten Album Killers danach dann auch, vorbei waren, ne? So, weil die auf jeden Fall nicht mehr so geklungen haben wie früher. Naja, da ist halt noch so ein bisschen das Punkige noch mit drin. Das hat mehr Ecken und Kanten. Also ich kann schon verstehen, warum es einen sehr gefällt, ne? Und gerade auch, weil die Stimme so anders als die von Bruce ist. Aber ein Song, den ich von Bruce teilweise lieber höre, den er auch schon mal live gebracht hat, Phantom of the Opera. Das kann er definitiv sehr, sehr geil singen. Ja. Aber der Rest, würde ich sagen, der ist schon sehr, sehr auf die Stimme von Paul auch zugeschnitten, ne?
Ein paar Hard Facts, bevor wir zum nächsten Album kommen. Erschien 1980 und in Deutschland laut Wikipedia bis Platz 33 gekommen und in UK Platz 4, hey, immerhin. Gar nicht schlecht. Ja, 14. April 1980. Ja, die nächste Platte kam auch schon direkt ein Jahr später, die jetzt schon oft erwähnte Killers von 81. Die habe ich tatsächlich nicht, Mathis. Du wirst es kaum glauben. Ich disqualifiziere mich als Metaller. Ich werde in Schimpf und Schande mir die Haare abschneiden und die Kutte verbrennen. Ich besitze sie nicht. Oder ich habe sie falsch einsortiert. Ich habe nämlich von einfach in meine CD-Sammlung gegriffen und ich habe diese Edition von den frühen Alben, wenn man die alle nebeneinander stellt, dass dann da irgendwie so ein Bild entsteht, ne? So ein Eddie-Bild irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie so eine 90er oder Nuller Jahre.
Ja, habe ich schon mal gesehen, aber die habe ich tatsächlich auch nicht. Oder höchstens ein oder zwei davon. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Aber ja,
ich habe da relativ viele schon mal gesehen. Aber idiotischerweise die nicht. Oder wie gesagt, oder sie ist irgendwie falsch einsortiert.
Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich meine, man mag mich auch kreuzigen. Und einige der Die Hard-Fans der, sag ich mal, alten Ära würden es wahrscheinlich auch tun, wenn ich sagen würde, ich weiß nicht, ob das auch so ein Must-Have ist. Ne? Es ist definitiv ein gutes Album. Also ich würde auch fast behaupten, Maiden hat noch nie irgendwie Scheiße veröffentlicht. Ne? Das hat immer alles Hand und Fuß und da kannst du ja alles wunderbar anhören. Aber ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich mit das Album, was bei mir von Maiden am seltensten rotiert ist. Wenn ich mal so auf die Tracklist gucke, klar, was man so kennt oder vielleicht auch schon mal so abseits der Platte gehört hat, The Ides of March, die Iden des März, ne? Über Julius Caesar. Guten Murders in the Rumorg kennt man, also jetzt nicht den Wasp-Klassiker.
Ich wollte gerade fragen, ne? Meinst du, die haben sich davon inspirieren lassen? Ich meine, die singen ja New Morg, ne? Oder der heißt ja auch so, der Untertitel von dem Song, ne? Also nicht Rue, sondern New.
Aber meinst du, da bestehen ist der Rumorg? Das glaube ich nicht. Also nee, ne? Vielleicht, aber keine Ahnung.
Ich weiß nicht, also die Wasp-Scheibe ist, meine ich, so circa 10 Jahre später erschienen. Ungefähr, irgendwie Anfang der 90er, meine ich.
Ob es eine Rolle für Blackie gespielt hat, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Ansonsten von den Songs, der Titelsong sticht für mich auch so ein bisschen heraus. Der ist ziemlich geil, geht gut ins Ohr. Aber das ist, wie gesagt, eine Platte, da habe ich nicht mehr jeden Song von im Ohr. Gut, Wrathchild ist natürlich auch noch so ein Hit, ne, aber so Genghis Khan, sehr selten gehört. Innocent Exile, also die ist wirklich nicht allzu oft bei mir rotiert. Kein Krass, schlechtes Album, gedacht. Aber... Ja, ich jetzt so im Vorfeld auch nicht, aber wenn ich jetzt so die Tracklist betrachte, ne, da wird einem doch so ein bisschen gewahr, dass man die gar nicht so oft gehört hat, ne. Also, das heißt jetzt nicht so oft, die ist bestimmt ein paar Mal gelaufen bei mir, ne, aber andere Alben von Maiden halt deutlich häufiger. Also, insbesondere auch das erste. Von daher, definitiv nicht mein Lieblingsalbum.
Das ist ich habe die nicht, ne? Ich habe gerade mal hier in meiner MP3-Sammlung nachgeguckt, ich habe die tatsächlich nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist aber wirklich schon traurig, ein Stück weit. Ja, aber wenn du sagst, ist eh nicht so must-have, also das ist mehr so ein...
Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, das würden gerade so Leute, die Die Hard-Fans der alten Ära sind, mit Paul ganz anders sehen. Ne, vielleicht ist es vielleicht auch die beste Platte, die Maiden je gemacht haben, aber das ist halt Geschmack. Ne? Und da muss ich sagen, da fällt die für mich so ein bisschen ab. Ne, aber wie gesagt, das ist kein schlechtes Album. Ne? Das bei weitem nicht.
Ja. Ja, schon gesagt, 81 erschien. Mein Gott, und es ging aber auch wirklich Schlag auf Schlag weiter. Ne? Dann kam nämlich ja die Platte, mit der ich da eingestiegen bin, 82, The Number of the Beast. Ja, was kann man dazu sagen? Ich beantworte die Frage mir mal selber. Der Titeltrack davon ist glaube ich, so ziemlich das Ikonischste an Metal, was so im klassischen Bereich erschienen ist, oder?
Mhm. Ja, das kann man definitiv so sehen. Und für mich hat die Platte auch eine besondere Bedeutung. Die habe ich damals als MC zu einer Zeit bekommen. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge erzählt, von meiner großen Schwester. Die hat sie mir geschenkt. Das war so mein erster Berührungspunkt und so die erste Metal-Platte, die ich hatte. Habe ich heute leider nicht mehr, die Original-MC. Aber ja, ich habe das Album jetzt hier gerade in der Hand. Da sind natürlich Hits drauf, ne? Also von der Bedeutung her wahrscheinlich auch mein liebstes Maiden-Album, aber das ist einfach von vorne bis hinten auch einfach nur ikonisch. Und ikonisch ist auch ein Wort, was hier wahrscheinlich heute noch öfter fallen wird, weil Maiden einfach verdammt viele ikonische Sachen und Alben gemacht hat. Naja. Ich meine, allein der Eddie, der mit dem Teufel da als Marionette spielt auf dem Cover, ne, das sieht einfach super geil aus, ne? Und das ist auch so vielleicht eins der mit am häufigsten abgebildeten Maiden-Cover, die man so sieht, ne? Und das macht auch heute noch richtig was her. Und ja, die Songs sprechen halt für sich. Das Einzige, was ich der Platte vielleicht nicht vorwerfen würde, aber dadurch, dass sie halt so geil ist und so eine große Bedeutung hat, hat man sie natürlich auch entsprechend oft gehört. Ne, das aber,
tot gehört, ne?
Ja, tot gehört vielleicht nicht alle Lieder, aber hier so The Number of the Beast und Hello Be Thy Name laufen in jeder Metal-Diskothek ab einer bestimmten Uhrzeit. Ne, Run to the Hills, ne, auch so ein Übersong, was man vielleicht noch dann noch so eher und öfter mal für sich hören könnte, wären dann vielleicht so ein paar Songs aus der zweiten Reihe, wobei das jetzt schon ein großes Wort ist, zweite Reihe.
Es sind nicht so viele Songs drauf, ne? Da sind nur 9 Songs drauf und das
nur
ist...
Nur 9 Songs drauf, aber wie gesagt, hier so ein Song, den ich sehr gerne mag.
Davon sind 3 absolute Klassiker, ne?
Ja, definitiv. Und auch Übersongs. Ne? Ist einfach mal eine Platte mit 3 Übersongs. Aber auch ja, so Lieder, die man nicht so oft außerhalb der heimischen...
Ja, Children of the Damned ist auch so ein...
Ja. Ja. Also ich finde 22 Acacia Avenue auch ziemlich catchy. Das ist auch ein ziemlich geiler Song, um abzugehen. Und ja, Gangland, einfach Klassiker. Was soll man da groß drüber sagen? Das ist eine Platte, die hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, der sagt, er hört Heavy Metal. Also das könnte man wahrscheinlich so sagen. Ne?
Also The Number of the Beast, definitiv. Run to the Hills ist ja wahrscheinlich so, ja, fast schon genauso, ne? So bekannt, ja.
Ja, so eine der einprägsamsten Melodien, die sie so geschrieben haben, ne? Und einfach mega episch. Ja.
Ich muss sagen, Hallowed Be Thy Name, absoluter Übersong, gar keine Frage. Habe ich zuerst von Cradle of Filth in der Coverversion kennengelernt.
Ja, die ist auch sehr, sehr geil. Und Hallowed Be Thy Name ist ja auch oft, wenn du so Jahrespolls in den Zeitschriften habt, immer ganz oft dabei, auch als bestes Metal-Lied aller Zeiten tituliert zu werden. Wechselt sich öfter schon mal mit Master of Puppets von Metallica ab. Manchmal ist auch was ganz anderes auf Platz 1, aber das schaffen die eigentlich mal jedes Jahr ziemlich da hoch im Kurs zu stehen, ne?
Da sagt die Wikipedia zu, der Song wurde von der Zeitschrift Rock Hard als drittbestes Rock- und Metal-Lied aller Zeiten gekürt.
Mhm.
Ja. Schon nicht schlecht.
Es ist auch ein verdammt guter Song. Ne? Allein die ganze Struktur ist mega einprägsam. Bruce auf absolutem Top-Niveau, ne? Wie er da die Stimme hält.
Besser
und das singt
er
auch live so.
Das stimmt schon.
Und das singt auch heute noch live teilweise so. Und da ist nicht mehr viel Luft nach oben mit so einem Song. Aber halt schon sehr, sehr, sehr oft gehört, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, den habe ich nicht tot gehört. Also den Titel
tot gehört auch nicht.
Run to the Hills auch.
Den kann ich mir immer mal wieder anhören. Ne? Also die ganze Platte kann ich mir immer wieder anhören. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Maiden-Songs, denen ich deutlich überdrüssiger bin. Aber wie gesagt, man kennt es halt. Ne? Das sind somit die bekanntesten Lieder von Maiden, würde ich fast sagen.
Ja. Ja, lass mal, mal den schnellen Ritt fortsetzen. Die nächste, Peace of Mind, die habe ich tatsächlich auch hier liegen. Ja. Was hast du dazu?
Auch wieder nur, ich wollte nur sagen, auch wieder beachtlicherweise, beachtlicherweise auch wieder nur ein Jahr später erschienen.
Ne? Ja, ist 83 erschienen. Also wir haben jetzt 80 Iron Maiden, 81 Killers, 82 Number of the Beast, Peace of Mind und ist kleiner Spoiler, 84 Power Slave. Also die haben wirklich in den Jahren, haben die wirklich jedes Jahr eins rausgeblasen.
Fünf und alles so verdammte Klassiker, ne? Und alles einfach verdammte Klassiker. Also das ist schon eine Dichte, die erreichst du heute nicht mehr. Ja, erste Album, glaube ich, mit Nico McBrain an den Drums, ne? Die Power Slave, die Number of the Beast,
Peace of
Burr noch eingetrommelt.
Peace of Mind, meinst du, ne?
Die Peace of Mind natürlich. Hm.
Ja.
Und 83 erschienen. Auch ein geiles Album. Hat jetzt vielleicht nicht so viele Übersongs meiner Meinung nach wie der Vorgänger, aber wirkt in sich vielleicht noch ein bisschen ausgefeilter. Also ich habe da durchaus Songs auch, die ich heute immer wieder gerne höre, wie Revelations. Das ist, glaube ich, einer meiner absoluten Maiden-Lieblingssongs. Das ist ein Lied, dessen Text an Schriften von Aleister Crowley angelehnt ist. Also so ein bisschen kryptisch, was man bei Maiden aber ganz gerne auch häufiger mal so in den Texten findet. Also selten sehr profan. Ne? Ich glaube, ich will nicht sagen profansten Texte, aber die etwas einfacheren Texte hatte man so in der ganz frühen Frühphase gefunden, so auf den ersten beiden Alben und so in der Ära mit Bruce, so nach der Number of the Beast, wurden die Texte auch immer so ein bisschen ausgefeilter, finde ich, ne? Und To Tame a Land, auch ein toller Song, der mal fantastisch von Dream Theater auch gecovert wurde. The Trooper ist, glaube ich, auch mit einer der Maiden-Songs, ne, bei dem es live auch immer richtig, richtig abgeht. Ich glaube, kein Live-Gig ohne The Trooper, oder?
Ja, definitiv. Ich habe vorhin schon so einen Unsinn erzählt wieder. Ne? Ich habe vorhin behauptet, Nico McBrain wäre irgendwie ab Anfang der 90er dabei, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Nee, das ist dann natürlich 82 ist er wohl eingestiegen. Ja, also nach der Number of the Beast dann offensichtlich.
Aber zu unserer Verteidigung muss man sagen, wir behaupten häufig Unsinn.
Ja, aber da der Podcast ja hier größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ist das nicht so schlimm. ich muss sagen, Die With Your Boots On, ne? Auch absoluter Klassiker, keine Frage.
Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich meine, kennt man halt, ist jetzt auch nicht mein Lieblingssong, aber der geht schon ganz gut klar. Der quasi Titellied Still Life, ne, kommt ja die Textzeile mit Peace of Mind drin vor. Auch ein sehr, sehr schönes Lied, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Flight of the Icarus. Also ich meine, das ist einfach auch nur eine Aneinanderreihung von verdammten Klassikern. Ne?
Ja, definitiv. Ja. Ich habe hier den ersten hier, Where Eagles Dare. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe den irgendwie im Hinterkopf abgespeichert als den Song, den ich mal von irgendeiner Band live gecovert gehört habe, wo das nicht so, also wo man nicht so drauf gekommen wäre, dass das passt, so ähnlich wie Cradle mit hier mit Hello Be Thy Name. Ich meine, es war Demo, aber ich kann mich auch gerade hart täuschen und es war doch nur irgendwie Nightwish oder so.
Ja, möglich wert. Ich würde ja auch fast behaupten, dass so ziemlich jede Band in ihrer Geschichte die irgendwann auch mal einen Maiden-Song gecovert hat. Das gehört da irgendwie
nicht
dazu,
oder? Nicht nur ein, aber ich meine, Away Eagles, der ist jetzt nicht so der Song, wo man sagt so, ach ja, klar. Ja, so.
Nee, ist jetzt nicht so ein Song aus der allerersten Reihe, würde ich sagen. Auch hier würden mich manche Fans wahrscheinlich wieder für ins Kreuz schlagen für so eine Aussage, aber das polarisiert halt auch so. Ne? Es gibt auch Leute, die finden einfach alles komplett geil und super wichtig. Ne? Und ja, aber du hast schon recht, ne? Das ist jetzt so nicht der Song, mit dem man Maiden wahrscheinlich am ehesten verbindet. Andererseits wieder halt das Cover-Artwork, ne? Auch wieder absolut genial, der Eddie in der Gummizelle, ne? Mit den
Ketten. Ja, das ist auch
so ein Bild für die Ewigkeit, ne? Einfach ein Cover-Artwork für die Ewigkeit.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch so eins, was einem auch sofort einfällt, wenn man an Maiden denkt. So, finde ich, so von auch so aufgeschlitzten Schädel so oben, ne? Offensichtlich schon irgendwie dran rum operiert haben.
Ja, die sieht man alle sehr häufig, ne? Ich meine, wir haben schon ein paar Mal behauptet, das ist so eins der Artworks, die du mit am meisten überall siehst, ne? Aber das ist auch halt irgendwo so, ne? Auf jeder zweiten Kutte hast du entweder ein Peace of Mind, ein Number of the Beast aufnäher oder beides nebeneinander. Ne? Das ist einfach so, ne?
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall auch ein großartiges Album aus der frühen Schaffensphase. Und die geht weiter. im nächsten Jahr mit der Powerslave. Die besitze ich nicht.
Da muss man sich mal reinziehen. Ein Jahr später dann die Powerslave rausgekommen. Für viele auch mit eins der... Für viele auch mit eins... wenn nicht das beste Album von Maiden. Würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so sehen. Also ich kann dir zumindest sagen, dass die Powerslave nicht mein absolutes Lieblingsalbum von Maiden ist. Aber... auch absolute Übersongs drauf, ne? Allein hier der Doppel-Intro Aces High und Aces 2 Minutes High. To Midnight.
Ja, also ich frage mich gerade echt, also ich meine, ich kenne die auswendig, die Songs, wieso habe ich die nicht, die Platten?
Ja, vielleicht hast du sie auch nur falsch einsortiert, ne?
Nee, dann hätte ich die auf Festplatte. Also ich weiß nicht, ich war bei Maiden nie so Komplettist, vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass ich mir das immer so ein bisschen egal war bei denen. So, wenn ich die irgendwo im Angebot gekriegt habe, dann habe ich sie mir halt geholt. Wenn nicht, dann halt nicht.
Aber das ist halt so ein Album, da hast du im Zweifel im Regal stehen. Ne, und also ich muss sagen, nach Two Minutes to Midnight fällt es für mich auch so ein bisschen ab. Und
dann Rime of the Ancient Mariner war doch mal so dein absoluter Lieblingssong, oder?
Nö, da war ich jetzt nie der. Ich meine, das ist ein geiler Song und das erste Mal, dass die, glaube ich, auch so eine relativ lange Nummer gespielt haben. Ne? Aber hätte ich jetzt auch nie gesagt, dass mein absoluter Maiden-Lieblingssong ist, aber ich finde den schon sehr geil. Ne, den kannst du dir gut anhören. Und das ist natürlich.
Du hast mich früher immer gefragt, ob ich den nicht anmachen kann. Oder hast du mich danach nur immer gefragt, dass ich den auf irgendwelchen Partys in die Playlist schmeiße, damit du 14 Minuten Maiden hast?
Das könnte vielleicht nur sein, aber ich wollte eigentlich immer, dass du No Prayer for the Dying spielst, aber zu der Platte kommen wir erst noch. Ja, ansonsten halt der Titeltrack Power Slave, ne, gehört für mich auch zu so einem Live-Set einfach dazu von Maiden. Ja, und auch das Artwork, das sieht ja wohl mal phänomenal aus, ne? Also diese ägyptische Szenerie mit dieser riesengroßen Eddie-Statue als Pharao, ne, mit den Sphinxen da am Rand, das ist schon richtig geil. Also da kannst du drin versinken in dieses Bild, finde ich.
Ja, definitiv. Und ich habe sie tatsächlich doch. Mein Gott, ey, ich habe hier voll den Überblick verloren. Shit, ich habe sie hier liegen. Ich wollte sagen, es kann doch nicht sein, dass ich die nicht habe. Nee, ja, ich habe sie, Matthias, ich habe sie. Die 999, Enterprise, der CD-Markt.
Wo war der denn?
Keine Ahnung. Ist aber angeblich neu gewesen. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, ich hatte die gerade an eine Seite gelegt, weil Powerslave da doch recht unscheinbar draufsteht. Also oben rechts steht das so in Gold auf Blau und auf einer CD kann man das nicht so wirklich gut erkennen. Aber wo du
das gerade sagtest, von wegen als Pharao, dann... Ja, und der Eddie das erste Mal gar nicht so, natürlich noch im Zentrum, aber geht so ein bisschen im Gesamtbild nicht unter, aber es wirkt halt nicht nur so, als ob man nur Eddie sieht, ne, sondern es ist halt eine ganze Menge auf diesem Artwork.
Boah, jetzt bin ich aber beruhigt, dass ich wenigstens die hab, ey. Ich war die ganze Zeit so, fuck, ich hab doch Aces High, hab ich doch rauf und runter gehört und Two Minutes to Midnight, das kann doch nicht sein. Also so lange habe ich ja jetzt auch noch keine Streaming-Dienste, dass ich das irgendwie... jetzt schon irgendwie vor 10 Jahren irgendwie auf Deezer oder Spotify hätte rauf und runter hören können, so, ne?
Ja.
Deswegen, nee, aber die habe ich tatsächlich, Gott sei Dank, ey.
Was hast du denn? Lieblingssong auf Powerslave?
Ja, dieses Doppel halt auch, ne? Also Aces High, Two Minutes to Midnight auf jeden Fall. Definitiv. Ja,
würde ich auch sagen. Und auch so
und Rime of the Ancient Mariner finde ich auch super, allerdings ist mir halt ein bisschen zu lang, ne? So. Also da muss man sich schon drauf einlassen. So, also Songs, die irgendwie über 7 Minuten gehen, ist ja schon immer so ein bisschen so, boah. Ne? Ja. Die hörst halt nicht mal eben zwischendurch. So.
Ja, das ist auf keinen Fall.
Ja, lass mal weitermachen.
Es gibt Leute, die schon, aber...
Die nächste ist... Entschuldigung, da haben sie sich ein Jahr Pause gegönnt. Die ist dann von 86, die Somewhere in Time.
Ja, ob sie wirklich Pause gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht auch nur ein bisschen ausgedehnter getourt. Da ging es ja gerade so richtig ab zu der Zeit, ne? Und auch nicht zu Unrecht, wenn du halt solche Veröffentlichungen raushaust. Das spricht sich rum, ne? Und nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Und das sind halt so die absoluten Klassiker, ne? Und Somewhere in Time steht der Powerslave ihm nichts nach. Ich würde sogar fast sagen, mir gefällt es einen Tacken besser. Auch das gilt für viele als das beste Maiden-Album. Aber das werden wir auch noch öfter sagen. Ne? Wasted Years ist auch einer meiner Lieblingssongs. Ja. Ja, absolute Klassiker drauf. Also Wasted Years, vielleicht auch, ja, ein bisschen tot gehört. Den habe ich auf jeden Fall sehr, sehr oft in meinem Leben gehört. Aber
ja, den total kann toller Song. Ich hab den heute zur Vorbereitung, habe ich da nochmal so ein bisschen durch das Album geskippt. Ja, da bleibt man irgendwie dran hängen, ne? Also gerade auch wieder die ersten beiden, ne? Caught Somewhere in Time und Wasted Years schon.
Ja, vor allen Dingen das Intro, ne? So. Das Intro ist auch mega geil, ne? Caught Somewhere in Time. Sea of Madness aber auch. Das ist The Loneliness of the Long Distance Runner. Ein bisschen spezieller vielleicht, ne? Manchmal umstritten, den mögen viele sehr. Ne, für viele auch so mit das beste Lied, das Maiden je geschrieben haben. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich höre es auch sehr, sehr gerne. Stranger in a Strange Land, dem Album, dem kann man nichts hinzufügen. Das ist ein absolutes Meisterwerk, dieses Album.
Ja, definitiv. Und, 97 bei Saturn.
Ja, würde sagen, und auch mit meinem Lieblingsartwork, dieser Future-Ending.
Ja, das ist cool, ne? Dieser
futuristischen Stadt, einfach nur geil.
Die Stadt, die wirkt so ein bisschen so, als wäre die irgendwie direkt aus Blade Runner oder so, ne?
Also, ja, an sowas hatte ich gerade auch gedacht, ja.
Ja, genau. also so dieses, so ein paar japanische oder asiatische Schriftzeichen da irgendwie zu sehen und wirkt irgendwie wie so ein Moloch, ne? Und mittendrin steht dann
ja, so ein bisschen dystopisch vielleicht auch. Lohnt sich auch natürlich die Rückseite anzugucken, da ist die Band abgebildet.
Mit der auf der Bühne, ne?
Ja. Sieht einfach auch nur arschgeil aus. Also von vorne bis hinten musikalisch wie künstlerisch ein absolutes Meisterwerk, dieses Album. Somewhere in Time. Großartig. Ja.
Coole Scheibe, definitiv, ja. Geht bei mir immer so ein bisschen unter, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht so von wegen, ich finde die doof oder so, nein, ganz im Gegenteil. Aber die fällt mir, glaube ich, nicht so als erstes ein, wenn du sagst, nenn mal drei Maiden-Scheiben so.
Ja, weiß ich nicht, ob ich sie immer mit dabei zählen würde. Die haben halt einfach so viele, viele großartige Alben gemacht. Das ist auch mal so ein bisschen tagesformabhängig, ne? Aber ja, den Top 3 könnte so bei mir durchaus landen. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnte man nachher mal ein Resümee ziehen.
Das weiß ich nicht, weil dazu geht's zu gut weiter. Wieder mit einem Jahr Pause. Nämlich mit der Son of a Seventh Son von 1988.
Ja.
Höre ich da etwa doch nicht so gut, oder?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich überlege gerade nur, also ich würde sagen, hätte für mich die Number of the DBs nicht die besondere Bedeutung, die es hat, wäre das vielleicht mein allerliebstes Maiden-Album sogar. Also durch dieses Album habe ich Maiden auch erst so richtig lieben gelernt. Das hat für mich so eine der Überbands geworden ist. Ne, so mit Songs wie Infinite Dreams oder Can I Play With Madness, ne, der Titelsong, das hat mich da haben sie mich so richtig gepackt, ne? Da habe ich so für mich entdeckt vorher schon. Ich kannte natürlich einige Sachen von denen, aber dass ich so gesagt habe, Mensch, ne, jetzt verstehe ich, warum so viele Leute Maiden so dermaßen abfeiern. Und das war für mich so ein kleines Erweckungserlebnis, was ich mit diesem Album hatte.
Ja, und ich habe tatsächlich zu dem Album habe ich tatsächlich auch eine gewisse Beziehung. Und zwar hatte mir Ich habe Zivildienst gemacht auf einer Schule für geistig Behinderte und irgendwann so zur Hälfte meiner Dienstzeit hat in der Nachbarklasse ein neuer Lehrer angefangen. Der war noch relativ jung, also was weiß ich, wie alt sind die so? Ende 20 oder so, ne? Wenn die so aus dem Referendariat kommen. Ich glaube, das war seine erste reguläre Stelle. Und der, das war so eine katholische Schule und der war so, ja, wir waren so auf einer Wellenlänge, ne? Und der war so, ja, ich glaube, er war nicht so ganz einverstanden mit vielem von dem, was da so gelebt wird in der katholischen Kirche. Weil, also eine Sache war irgendwie, dass der, wie die katholische Kirche sagen würde, in wilder Ehe gelebt hat. Das durfte da keiner wissen. Und ich sag mal jetzt irgendwie nach über 20 Jahren ist es, glaube ich, egal. So, da kann ich es jetzt, glaube ich, auch hier.
Ja, hat sich, glaube ich, auch einiges getan. Meine Frau arbeitet ja auch für eine katholische
Träger. Ich hatte vor ein paar Tagen tatsächlich mal auf der Seite von der Schule nachgeguckt und von dem Kollegium, was damals da war, ist da niemand mehr. Die sind da alle raus. So, ja, also da ist wirklich kein Mensch mehr da. Naja, auf jeden Fall der, mit dem habe ich mich total gut verstanden und der sagte so, ja, irgendwie hier so Rock und Metal ist auch so ein bisschen meins und hat mir dann so ein bisschen erzählt, was er so mag und hat mir dann eine Platte, also so eine, so früher hatte man es Mixtape genannt, in dem Fall war es jetzt eine CD, weil es war nicht graue Vorzeit, sondern Anfang der Nullerjahre und hat dann da mir einfach so eine CD zusammengestellt, also gebrannt mit, so mit seinen Lieblingssongs und da war halt Infinite Dreams bei von Maiden. Da waren noch viele andere Sachen bei, die auch wirklich cool waren, hier so Ach, keine Ahnung, ich müsste sie nochmal raussuchen. Ne? Weniger Metal, mehr so Rockzeug aus den 70ern, 80ern. So. Mhm. Auf jeden Fall war da Infinite Dreams bei. Und ich habe dann relativ lange gebraucht, um dann rauszufinden, auf welcher Platte das ist, das Ding. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. So, kein Plan. Und dann habe ich mir die aber, als ich das dann rausgefunden habe, dann auch sofort zugelegt, weil ich wollte das halt im Original haben, den Song vor allen Dingen, ne? Und habe dann die Platte auch eine ganze Zeit lang ziemlich viel gehört. Und der Opener hier, Moonchild, ist ja auch so, ich weiß nicht, ob Maiden davor schon mal so diese offensichtlichen Aleister Crowley-Geschichten gemacht haben. Oder ob das
ja, Revelations anfing. Auf der Peace of Mind, ne? Ja, ist das quasi textlich, ja,
auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, weil Moonchild ist ja irgendwie so ein Ding von Crowley, ne? Und da haben ja auch viele andere Bands irgendwie, haben da ja auch Referenzen drauf, ne?
Was man auch sagen muss, das ist ein Konzeptalbum, so wie ich das verstehe, ne? Das ist ja die Geschichte des siebten Sohnes, und das erste Mal, was nicht ganz unstrittig bei den einigen Fans ist, ist der Einsatz von Synthesizern. Wir haben Maiden das erste Mal Synthesizer verwendet. Ja, das haben die nicht alle
verziehen. Sehr deutlich, finde ich.
Für mich klingt die Platte sehr geil. Also da passt
ich alles find, das
für
klingt mich absolut von vorne rund, ein bisschen zusammen. Das Ding,
ja, auf jeden Fall. Ne? Also eins meiner absoluten All-Time-Lieblingsalben. Würde ich sagen.
Ja, und mit Can I Play With Madness natürlich auch ein absoluter Klassiker drauf. The Evil That Men Do genauso, ne?
Also jeder Song Volltreffer eigentlich. Ne? Ja. Für mich Infinite Dreams auch einer der allerbesten Maiden-Songs für mich persönlich. Was ja so ein bisschen abfällt, aber ich finde das Cover so ein bisschen eigen. Oder?
Och, ja, das... Ja, ich weiß, was du meinst. Es sieht so ein bisschen so aus, als hätte irgendjemand mit Photoshop irgendwie ein bisschen rumgespielt in den frühen 90ern.
Wahrscheinlich hat jemand in den frühen 90ern.
Nee, dafür ist es noch ein bisschen zu alt, tatsächlich mit 1988. Ne, ja. Aber ja, es sieht so aus wie diese, ja, heute würde man das wahrscheinlich irgendwie so einer Power-Metal-Band halt irgendwie, ne? Also keine Ahnung, wer könnte sowas machen? Ach, ja, keine Ahnung, Sonata Arctica oder so.
Ja, aber auch der Schriftzug vom Albumtitel. Also ich find's ein bisschen eigen, ist definitiv nicht mein Lieblingsartwork. Was mir schon ein bisschen besser gefällt, ist die das Rückseite.
Sieht halt auch nichts drauf, ne?
Wenn du dir die, nee, nicht viel, ne, aber wenn du die Rückseite anguckst, diese Eddie-Eis-Skulpturen mit dem Number of the Beast Eddie im Hintergrund im Schnee oder Eis,
ja, aber,
sieht
aber,
für mich schon ein bisschen geiler aus.
Bevor du die Rückseite beschreibst, dann musst du die Vorderseite beschreiben. Also was sieht man? Ja. Man sieht so die Hälfte von einem Eddie, die obere Hälfte. Der schwebt irgendwie über so einem über so einem Gewässer, ne, über so einem Meer, ja, offensichtlich, wo dann irgendwelche
Eisschwalben treiben. Hat ja irgendwie so eine Art
Metall. Hält sein eigenes Herz in der Hand offensichtlich, ne?
Ja.
Und darüber, was ist das, was da drüber schwebt? Da sind irgendwie so, ich weiß nicht, sieht so aus wie so Blütenpollen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
Ja, so Verwirbelung.
Ja, und oben drüber, direkt Licht. Über seinem Kopf halt irgendwie so ein Mond oder so eine leuchtende Kugel auf jeden Fall, ne?
Ja.
Ja, ist unspektakulär. Also ich finde, das Cover wird der Platte nicht gerecht, das stimmt schon.
Nee.
Ja.
Also hatten sie schon bessere gemacht, für mein Empfinden, ne? Vielleicht ist das auch von einigen, vielleicht halt Lieblingsartwork, ich weiß es nicht, so kann das ja immer mal sein, aber ich finde es ein bisschen eigen.
Ja, auch Saturn 799 übrigens. Auf der Rückseite sieht man lustigerweise, hattest du gerade schon beschrieben, irgendwie so grob im Vordergrund vor dem Eddie, der da irgendwie aus so einer Eiskulptur oder was auch immer das sein soll, so rausbricht, sieht man noch so einen Gitarrenhals, ne? Irgendwie so völlig, völlig unmotiviert einfach aus dem Meer kommt. Ja, egal. Ja, großartige Scheibe, gehört für mich auf jeden Fall auch zu den besten Maiden-Platten. Gar keine Frage, braucht man sich nicht drüber
unterhalten. Ziemlich weit oben, ja.
Ja. Obwohl die ja so gefühlt irgendwie mal so ein bisschen untergeht, oder? Also auch so bei den Hardcore-Fans, ja, gut, möglicherweise also wegen den Synthies, ne?
Also es kommt halt drauf an, wen du fragst, ne? Also ich weiß, dass die Platte bei vielen Fans einen schweren Stand hat, aber ich kenne auch welche, die würden sie aufs Blut verteidigen, ne? Für die ist es auch, wenn nicht das beste Maiden-Album. Und da würde ich mich halt so ein bisschen anschließen. Das hat für mich eine besondere Bedeutung, auch in dem Sinne, dass sich dadurch die Band für mich mal so richtig erschlossen hat. Und ich finde die Platte von vorne bis hinten geil. Also ich würde da nicht ein Lied skippen.
Ja, nee, definitiv. Die kannst du dir auch am Stück geben, ja. Mhm. Gut, dann lass uns mal in die 90er reiten, so langsam, nämlich ins Jahr 1990 mit No Prayer for the Dying. Und das ist jetzt, glaube ich, wenn ich mal so guck, ja, doch, danach kommt noch die Fear of the Dark und dann wird es bei mir so ein bisschen dünner mit dem, was ich...
Ja, dann ist auch die erste Bruce-Ära vorbei.
Dann kommt die genau. Aber lass erstmal bei der No Prayer for the Dying bleiben. Was haben wir denn da so? Also 1990 erschienen und Tail Gunner,
Also ich finde die Platte ein bisschen schwierig. Bring Your Daughter to the
Slaughter, auch absoluter Klassiker.
Ja, also insgesamt die Platte ist für mich eher so eine, das ist immer, also das Wort schwach zu verwenden ist natürlich irgendwie eine Frechheit im Kontext von Iron Maiden, aber die Platte steht eher für mich auch so in der zweiten Reihe von deren Veröffentlichung. Wenn ich die Tracklist anhöre, ist auch bestimmt nicht das Album, weil ich am häufigsten gehört habe, aber die meisten Songs sind mir jetzt gerade auch sehr präsent. Was ich allerdings sagen muss, hier ist auch einer meiner absoluten Maiden-Lieblingstitel drauf. No Prayer for the Dying. Das ist aber auch für mich der einzige absolute Übersong dieser Platte. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Songs nicht auch sehr sehr beliebt sind oder dass man die nicht kennen kann. Ne? Aber für mich ist No Prayer for the Dying so ein bisschen der Übersong der Platte und da fällt der Rest für mich so ein bisschen ab. Naja, auch Bring Your Daughter to the Slaughter ist ein Song, der ist okay, den kannst du hören. Ne, vielleicht ist er für viele auch ein Meisterwerk, aber so weit würde ich jetzt halt nicht gehen und der Rest fällt da einfach so ein bisschen ab. Ne? Wird vielleicht auch noch ziemlich geil, ist Public Enema Number One, den finde ich noch sehr cool und beim Re-Listening fand ich sehr überraschend Fate's Warning, den hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
Der hat sich auf jeden Fall auch noch.
Ja, hör dir den nochmal an, der ist auch ziemlich geil. Ne?
Und ich hab heute die ersten drei, also genau den dann nicht mehr, habe ich mir heute nochmal reingetan.
Ja.
Ja, wäre auch tatsächlich jetzt nicht so das Maiden-Album für die einsame Insel bei mir.
Mhm.
Also würde ich jetzt, glaube ich, auch eher, ja. Ich besitze es, was das Album ein Stück weit adelt, weil, wie wir schon festgestellt haben, besitze ich manche Alben, die man besitzen sollte, nicht. Dieses offensichtlich schon. Allerdings ist bis jetzt auch tatsächlich, nach meiner kurzen Verwirrung hier mit Power Slave, die Killers die einzige bisher, die ich nicht besitze. Und das ist wirklich echt nicht zu verzeihen. Krass.
Ja, dann kannst du die vielleicht erst mal bei dem Online-Dienst deiner
Wahl. Nee, ich gehe morgen, bin ich in Dortmund beim Hannes.
Cool.
Ja, ob der dich vorrätig hat, mal gucken. Ja, mal schauen. Idiots Records in Dortmund.
Ja,
wahrscheinlich wird der die nicht vorrätig haben. Das wäre schon ein Zufall. Aber
Wunder will es mir nicht, ist halt ein Klassiker, ne? Da wird er doch bestimmt immer mal eine von da haben.
Ja.
So gerade so, wenn mal so ein paar Neumetaller reinkommen, die verhaften da sowas mal ganz gerne, ne? So ein Klassiker.
Ja, ist möglich. Aber würde ich nicht drauf wetten. Aber bevor ich jetzt bei irgendeinem seelenlosen Online-Handel bestelle, gebe ich dem erstmal eine Chance.
Ja, auf jeden Fall, ne? Das kann man durchaus machen.
So, ja, 1992. Achso, willst du was sagen?
Ja, im Prinzip haben wir schon genug über die Songs so gesagt. Tail Gunner ist, glaube ich, auch ein relativ beliebter Song. Da wollte ich noch festhalten, dass ich finde da den Refrain so ein bisschen uninspiriert. Na, deswegen reicht es für den auch nicht so in den meine Top-Riege rein. Holy Smoke, ja, auch ein Song, den man kennt, aber ja, insgesamt eher für mich so eine durchwachsene Maiden-Scheibe. Wäre da nicht einer meiner absoluten Lieblings-Maiden-Songs mit dem Titeltrack drauf, wird für mich die Platte komplett untergehen. Das muss ich leider so sagen.
Krass.
Ja. Ja, und das Artwork, das ist okay. Ja. Hatten sie aber auch schon schönere gehabt, finde ich.
Finde ich, fällt ein bisschen raus. Weißt du, ob das irgendwie zufällig von einem anderen gemacht wurde? Weil das wirkt wieder so... So mehr handgemalt. Also bei den jetzt hier Seven Sun, Somewhere in Time und so, die wirken irgendwie fast schon computergeneriert. Nicht generiert, aber
definitiv anders. Definitiv anders gemacht. Ne? Das wirkt irgendwie mit so einer Art speziellen Stift. Ob hier ist wohl keine Ahnung.
Da ja, oder Airbrush oder sowas, wurde. Keine Ahnung.
Irgendwie sowas. Das wirkt aber stilistisch schon anders, ne?
Ja, also wahrscheinlich werden, hier Somewhere in Time und Seven Sun werden wahrscheinlich auch gemalt worden sein. Ne? Also ich denke nicht, dass die am PC gemacht wurden. Kann sein, weiß ich nicht, ist im Endeffekt auch egal, aber sie sehen auf jeden Fall so ein bisschen so aus, finde ich. So relativ klare Linien und große einfarbige Flächen und so. Und das hast du jetzt hier bei der No Prayer nicht so wirklich, ne? Also wie gesagt, sieht eher so, ja, Ja, Kreide könnte tatsächlich auch sein, ja.
Ja, es wirkt so ein bisschen einfacher, ne? Wie du schon sagst, so nach so einer guten Handarbeit. Also es sieht nicht scheiße aus, vielleicht sollte man nur kurz beschreiben, was man sieht. Es ist halt ein Eddie, der gerade aus irgendeinem Grab rausbricht. Oder sowas, ne? Ne? Ja, genau.
Ja.
War nicht auf der Urversion, hatte der da nicht irgendwie den, was hat der Gorbatschow oder irgendjemand anderen am Kragen gehabt? Ich weiß es nicht mehr, aber ich kenne dieses Bild da hat er
doch sein. Das lässt doch eine kleine Live-Recherche bestimmt.
Ja, mach das mal.
Bestimmt schnell klären. Warte, einmal hier Bildersuche, so. Gucken wir mal. Ja, da ist er tatsächlich.
Mother Russia passen, ne?
Man sieht, ich weiß nicht, ob es Gorbatschow sein soll, aber ja, doch, vermutlich. Ja, tatsächlich. Da gibt es eine Version, wo er jemanden auf jeden Fall am Genick packt, nicht am Genick, am Hals packt. Also die Hand, die jetzt einfach nur so nach oben zeigt, die greift da so jemandem so von unten ans Gesicht, der da so über dem Grab offensichtlich steht, mit einer Lampe in der Hand. Und ja, das könnte Gorbatschow sein, aber wer weiß nicht. Keine Ahnung.
Ja, hätte man auch recherchieren können, aber naja.
Wir sind halt faul. Ja, genau. Ja, sollen wir weitergehen?
Ja, zur vorerst letzten Scheibe mit Bruce, der, du hast sie gerade schon genannt, Fear of the Dark von 1992.
Von 1992, genau.
Ist für dich doch so ein bisschen, wenn nicht die beste Maiden-Scheibe, oder?
Auf jeden Fall ist der Titelsong für mich der beste Maiden-Song, würde ich sagen. Also,
ja, würde ich auch fast sagen, hätte ich den nicht nur einfach so oft in meinem Leben gehört, weil der wird immer überall gespielt. Also das ist halt, ja, überspielt, kann man sagen, ne?
Aber ich muss sagen, tatsächlich, Number of the Beast und Fear of the Dark sind die beiden Songs, die ich mit Abstand am häufigsten gehört habe von Maiden, definitiv. Und ich denke, Fear of the Dark sogar noch ein Stück weit öfter, weil es davon ja auch diese ikonische Live-Version gibt, ne?
Wollte ich gerade sagen, das ist so ein Song, den höre ich ja fast lieber live als auf Platte.
Ja, auf Platte finde ich den.
Würde ich jetzt gar nicht so oft behaupten.
Ja, der ist auf Platte, ist ja okay, aber live ist ja einfach großartig, ne?
Mhm.
Ansonsten, ja, so Be Quick or Be Dead, großartig, From Here to Eternity, ein absoluter Übersong, Afraid to Shoot Strangers, das Kriegsdienstverweigerer-Lied, schlechthin großartig, ne? Mhm. Childhood's End, ich springe mal jetzt ein bisschen, auch super genial. Judas Be My Guide, Weekend Warrior, ja, der ist eigentlich jeder Song da drauf, ist einfach.
Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Platte, die hörst du doch eigentlich am Stück durch und lässt dann nur den letzten Song aus, weil du den lieber nochmal live anmachst.
Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, ja, also auch tatsächlich so ein bisschen so die Message, ne, dieses Afraid to Shoot Strangers Ding und so, ne, einfach eine super, super tolle Scheibe. Von vorne bis hinten. Ich bin überraschenderweise bei der wirklich sehr knapp geratenen Recherche im Vorfeld, bin ich drüber gestolpert, dass die wohl gar nicht so beliebt war bei Erscheinen. Weißt du da irgendwie mehr?
Also zu Anfangs kann man das wahrscheinlich so sagen, ne, weil wie alle neuen Sachen, die kommen, die haben dann bei den Fans manchmal einen etwas schweren Stand. Angeblich soll man der Platte auch so ein bisschen angehört haben, dass da nicht mehr so alles im Bandgefüge gestimmt und gepasst hat. Gerade zwar so meines Wissens nach und nachdem ich die Biografie von Bruce Dickinson als Hörbuch gehört hatte, die gar nicht mal so den Riesenknall, ne? Also man hat sich jetzt nicht im absoluten Chaos da verabschiedet, ne, aber es war halt klar, dass das irgendwie so nicht mehr weiterlaufen konnte, weil Bruce irgendwie auch irgendwie so ein bisschen Bock hatte, was anderes zu machen.
Und ja, der wollte mal Solo, ne? Das war irgendwie so
sein Ding. Ja, der hat sich dann noch ein bisschen verwirklicht, ne, und dann sein Ding auch gemacht, auch ein paar wunderbare Soloscheiben bei rumgekommen. Ich muss aber zu der Platte sagen, ich finde die überhaupt nicht uninspiriert, ich finde die großartig, ich finde, das ist wieder ein Hitfeuerwerk, die gefällt mir deutlich besser als das Vorgängeralbum No Prayer for the Dying. Es hat einen absoluten Übersong mit Fear of the Dark drauf und vielleicht auch noch Afraid to Shoot Strangers. Viele andere großartige Songs kann man so weghören. Also ich finde es auch ein absolut geniales Album, absolutes Meisterwerk und auch optisch, ne, der Baum-Eddie auf dem Cover.
Ja, das habe ich nie so richtig verstanden. Also ich meine, gut, so die ersten Zeilen von dem Titelsong, ne, die lassen da so ein bisschen irgendwie einen Zusammenhang herstellen, ne? So von wegen, wenn du so alleine durch den Park läufst und dann halt irgendwie, ja, die Bäume irgendwie auf einmal lebendig werden oder so, ne?
Ja, ja, genau. Genau, denke mal, da wird er dran angelehnt sein und sieht großartig aus, ne? Also.
Ja, auch da wieder der Mond, ne? Zu sehen.
Mhm.
Ja, ich meine, was soll man zu der Scheibe sagen? Also für mich ist die, wie gesagt, unangefochten die großartigste Maiden-Scheibe aller Zeiten. So. Mhm. Da kommt nichts dran. So. Vielleicht dicht gefolgt von der Seventh Son und dann Number of the Beast oder so, keine Ahnung. So,
ja, vielleicht auch vielleicht so tagesformabhängig, aber die steht bei mir auch ganz, ganz weit oben, die Scheibe, muss ich sagen. Ja.
Ja. Und das tatsächlich nicht zwingend nur wegen dem Titeltrack.
Ja, also, nee, wie gesagt, auch viele andere großartige Lieder. Also, da würde ich auch so ziemlich keinen Song von skippen, wenn ich mir die Scheibe anhöre.
Ja, tatsächlich den Opener, den Be Quick or Be Dead, den habe ich auch so ein bisschen tot gehört, muss ich sagen. Also der ist auch wirklich oft gelaufen. Also der erste und der letzte, die sind wirklich häufig bei mir gelaufen.
Ja, aber wenn du davon absiehst, dass die vielleicht sehr oft gespielt wurden, ist es trotzdem ein sehr, sehr geiler Song.
Ja, keine Frage. Ja, gar keine Frage.
Mhm.
Ja.
Ja, da war die Ära Bruce.
Das war die Ära Bruce. Und jetzt bin ich auch tatsächlich raus. Die nächsten beiden habe ich mir weder gekauft noch irgendwie groß gehört. Ich habe ein bisschen in den letzten Tagen in beide reingehört. Ich hatte die natürlich auch irgendwann in der Vergangenheit schon mal hier und da mal so reingehört, aber also wir reden erstmal 1995 von The X Factor, ne? Das ist,
genau.
Ist jetzt die nächste Scheibe. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Ich finde Blaze Bayley nicht gut. Tut mir leid. Also,
ja, also da also vertrete ich eine komplett andere Meinung dann. Also
95, witzigerweise, der hat ja letztes Jahr, meine ich, oder war es vorletztes Jahr schon, hat er eine Soloscheibe rausgebracht. Und der hat ja schon mehrere, aber die er letztes oder vorletztes Jahr rausgebracht hat, die fand ich echt gut. Also verhältnismäßig gut. Aber ich finde den bei Maiden, finde ich den irgendwie nicht gut. Keine Ahnung.
Also ich muss sagen, für mich hat es schon funktioniert. Ne? Also ich finde, Blaze ist ein großartiger Sänger. Und ich finde auch, die X-Factor ist eine sehr, sehr gelungene Scheibe. Was man dir vielleicht vorwerfen könnte, ist, ich finde da jetzt nicht so den absoluten Übersong drin. Ne? Vielleicht noch am ehesten hier so Sign of the Cross. Oder man könnte auch direkt die ersten drei Songs nennen. Hier Lord of the Flies und Man on the Edge, weil die einfach
Man on the Edge ist der einzige davon, der mir wirklich gut gefällt.
Ja?
Also verhältnismäßig. Und auch da denke ich mir die ganze Zeit, hätte den doch nur Bruce gesungen.
Nee, also das vermisse ich so gar nicht an der Stelle. Umgekehrt, also ich kann verstehen, warum Blaze Bayley bei Maiden gescheitert ist. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn ein Sänger wie Blaze dann die alten Klassiker singen sollen, die teilweise durch Bruce sirenhaften Gesang gelebt haben. Ne, das konnte natürlich nicht funktionieren und da war auch die Zeit, wo Maiden dann vor Halbleeren eingespielt haben, weil die Leute das irgendwie nicht hören wollten. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde, es funktioniert sehr gut. Also das Songwriting von Maiden, ja, das passt auch ganz gut, finde ich, zu Blaze Stimme für mich, weil vor allem, weil der so ein bisschen anders als Bruce klingt, ne, dieses etwas Dunkle, ne, oder dann in gewissen Passagen auch ein bisschen rauer werden kann. Ich finde, das tut einigen Songs ganz gut und klingt ein bisschen erfrischend mal, ne, das mal anders zu hören, Du hast natürlich nach wie vor die Maiden-typischen Trademarks mit den Gitarren, die Soli, das klingt alles noch musikalisch nach Maiden, aber wie gesagt, durch Blaze Stimme, die natürlich deutlich anders klingt als die von Bruce, wirkt das alles auch ein bisschen, ich will nicht sagen düsterer, aber es kommt eine andere Stimmung auf. Ne? Die Songs sind teilweise auch ein bisschen dadurch schwermütiger für mich, aber sie sind nicht schlecht. Ne? Also ich finde, das ist wirklich ein ganz gutes Album, die X-Factor. Die wird, also steht bestimmt nicht bei mir auf den ganz hinteren Rängen.
Also das tatsächlich traue ich mich nicht, die hinteren Ränge zu ranken, weil dazu habe ich die neueren Scheiben, zu denen wir gleich kommen, viel zu wenig gehört. Aber ich habe gestern ganz oder vorgestern, weiß nicht mehr, ganz bewusst tatsächlich mal mir die beiden Platten mit Blaze genommen, weil ich die immer komplett geskippt habe. Also ich habe immer so, oh nee, ey, also wenn du Maiden hörst, dann nicht die. So, ne? Also klar, mal durchgehört irgendwann so aus Interesse, ne? Jetzt dachte ich so, ja komm, wenn schon, dann nimmst du dir die auch mal vor und hörst dir die auch mal an, aber ich weiß wieder, warum ich die nicht raushole normalerweise. Also ja, der macht seine Sache ganz ordentlich, keine Frage, aber ich mag die Stimme nicht, ich werde damit einfach nicht warm so. Ich mochte den mit Doro nicht, das war nur ein Konzert, und ich mag den auch mit Maiden nicht, so, keine Ahnung. Und die Solo-Platte, die er jetzt gemacht hat, die fand ich okay, aber ich finde den, ich weiß nicht, die Stimmfarbe, die gefällt mir einfach nicht. Keine Ahnung.
Das ist legitim, ne? Das ist legitim zu sagen, wenn ihr eine gewisse Stimme so nicht gutiert, dann.
Und ich finde, der klingt
ist auch kein Wunder, warum der Album da nicht so.
Ja. Also ich finde, der klingt bei Maiden, klingt er immer so krass bemüht. So, ne? Also, natürlich kannst du nicht mit Bruce Dickinson mithalten. Keine Chance. So, geht nicht. Das kann niemand. So. Also ja, doch wahrscheinlich schon, aber also
ja, gibt aber ja auch daran,
viele Sound-alikes, so, ne? Aber
daran muss er sich ja nur live messen lassen. Das ist ja auch für mich so ein bisschen der Punkt, warum das in Blaze nicht funktionieren konnte. Aber ich finde, auf dem Album, da gab es ja keinen Vergleich. Bruce hat die Songs nicht
da
gesungen.
Da bin ich anderer Meinung. Ich finde, der muss sich nicht nur live damit messen lassen. Das ist, wenn Nightwish hergeht und Taya rausschmeißt und dann durch Annette Olsen ersetzt, dann muss die sich trotzdem mit Taya auch auf Platte messen, so, und das sehe ich hier genauso. Das, also ich finde, also die Songs, die hätten mit Bruce, hätten die anders geklungen. Definitiv.
Also ich muss sagen, es kommt ja jetzt nicht allzu oft vor, dass Maiden Songs aus der Bailey-Ära live performen. Ab und zu passiert das mal. Und da erwische ich mich oft dabei, dass ich mir dann denke, wenn so ein Sign of the Cross kommt, ach, das hätte ich doch jetzt ganz gerne auch mit.
Ja, okay. Ja, weil sie es halt auch für ihn geschrieben haben, dann, ne? Vermutlich, ja. Ja, keine Ahnung. Ich, oh mein Gott, die nächste Schande, die ihr jetzt hier über mich auskippen kannst, ist, ich habe Maiden nie live gesehen. Nicht ein einziges Mal bis jetzt.
Das ist ziemlich überrascht. Ich dachte, du wärst mal auf einem Konzert mit gewesen, aber.
Nee, nicht ein einziges Mal. Das ist genauso Metallica, noch nicht.
Aber warst du nicht mit mir in Dortmund in der Westfalenhalle auf dem Gig, wo wir eben bei der Book of Souls Tour gespielt haben? Haben wir uns da nicht vor Ort getroffen?
Ziemlich sicher nicht. Also ich war in der Westfalenhalle mal irgendwann, als ich da noch in Dortmund gewohnt habe, auf irgendeinem Festival. Und da auch nur einen Tag, da waren wir auch zusammen. Mhm. Da hatten Slayer, meine ich, gespielt, aber Maiden nicht. Soweit ich mich erinnere. Also es war definitiv kein Solo-Gig, das war irgendwie ein Festival, was auch mehrere Tage ging. Und da waren wir, meine ich, nur einen Tag da. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das
hieß. Ja, aber diesen Tag war ich auf jeden Fall für Maiden da, da weiß ich noch. Aber
echt?
Soll ich das etwa vergessen haben? Ich mal bei so ja, vielleicht, weil die Book of Souls auch nicht so oder ja, das heißt nicht gut gefallen hat, aber du dich mit der gar nicht so auseinandergesetzt hast und die schon überraschend viele von der Book of Souls gespielt haben. Das heißt überraschend viele, das war die Tour zu dem Album, aber da kommen wir dann später noch zu, ne? Wir sind jetzt gerade hier noch bei der X-Factor. Beziehungsweise auch nicht mehr, jetzt haben wir eigentlich schon genug über diese Platte gesprochen. Aber wie gesagt, mir gefällt sie ganz gut. Ich finde das Artwork eigentlich auch gar nicht schlecht, ne? Es wirkt komplett anders, das wirkt definitiv sehr digital.
Matthias?
Ja?
Ich habe mal gerade, weil ich gucken wollte, Maiden Westfalenhalle, wann die da gespielt haben. Und sie spielen da am 26.07. wieder dieses Jahr. Vielleicht könnte man das ja mal ins Auge fassen.
Ja, hatte ich schon geguckt, aber der Termin liegt leider sehr ungünstig für mich. Ist auch mitten in der Woche, was jetzt nicht der ausschlaggebendste Punkt bei der ganzen Sache wäre. Ja, das wäre jetzt nicht so ein großes Ding für so ein Maiden-Konzert, kann man auch mal in der Woche seinen Arsch bewegen, aber das hatte ich schon recherchiert, das passt bei mir leider zeitlich nicht. Ich glaube, da haben wir irgendwas anderes parallel, wo dann nicht beide Eltern zeitgleich weg können. Und von daher liegt leider der Termin etwas ungünstig. Ich habe auch ein kleines Tränchen vergossen, als ich festgestellt habe, dass ich das nicht realisieren kann, weil ich es doch ganz gerne nochmal live gesehen hätte und hoffe, dass sich nochmal irgendwann die Chance ergibt. Ne, vom ganz großen Touren wollten sie es ja jetzt auch verabschieden, aber ich gebe jetzt die Hoffnung nicht auf, dass man sie vielleicht nochmal auf einem größeren Festival sehen wird oder dass sie vielleicht, wenn auch nicht für die ganz große Welttournee, auch nochmal so für ja, so ein paar Gigs an der Reihe nochmal so durch Europa oder woanders touren werden.
Jetzt habe ich es gerade gefunden. Rock im Revier 2016.
Hm? Ja, genau. Da meine ich doch,
da war ich.
Tag da war nur Maiden
gespielt. Shit, da war ich. Ich weiß aber nicht, ob ich an dem Tag da war. Also ich war nämlich an dem Tag, als Nightwish und Slayer da gespielt haben.
Ja, da war, glaube ich, der gleiche Tag.
Nee, war nicht der gleiche Tag. Das war Samstag, der 28. Mai und Maiden war den Tag vorher, aber da haben Sabaton und Ghost auch gespielt. Boah, ich bin mir echt nicht sicher. Ich meine, ich hätte Sabaton da gesehen, dann müsste ich
mir... Weißt du, was sein kann? Ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher. Vielleicht hatte ich da das 3-Tages-Ticket und du hast dir nur ein Tagesticket für Nightwish geholt. Und deswegen war ich jetzt der Meinung gewesen, dass wir zusammen auf dem Maiden-Gig waren, aber dass du an dem Maiden-Tag gar nicht da gewesen bist. Das könnte ja durchaus sein, ne?
Das könnte sein. 27. Mai 2016. Was war denn da wohl? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Das Kind gab es auf jeden Fall schon. Und ich habe auch schon nicht mehr in Dortmund gewohnt. Naja. Egal. Kommen wir mal zur nächsten Platte, die Virtual Eleven.
Ja.
Heißt sie, warum heißt sie denn so?
Ja, 11. Scheibe, glaube ich, ne? Ja. Hab jetzt nicht nachgezählt, aber das wäre jetzt das Naheliegendste. Ja, finde ich eigentlich auch ein relativ gelungenes Album. Ich weiß nicht, ob die X-Factor mir einen Tacken besser gefallen hat. Ich würde fast sagen, so an der Zahl sind wahrscheinlich auf der X-Factor mehr Songs, die mir gut gefallen. Aber mit Como Estas, Amigos, muss ich sagen, das ist ein Song, bei dem kriege ich auch jedes Song. Mal Gänsehaut. Ja, da kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre. Aber auch so keine schlechte Scheibe mit Future Real, guter Einstieg. Kann man sich ganz gut anhören. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Scheibe, die sie je gemacht haben. Ist auch ein bisschen kürzer als die erste mit Bailey. Ich glaube, da war schon klar, dass das nicht mehr so lange laufen wird, dieses Experiment. Aber ja, wie gesagt, allein für den letzten Song liebe ich die Scheibe auch so ein bisschen.
Der wurde übrigens von Bailey geschrieben sogar, zusammen mit Janet Gers.
Janet Gers.
Ja. Und Gitarre ist der, ne, oder?
Ja, Gitarristen. Ich hatte Gitarrist vom Maiden.
Ja klar, Schlagzeug und Bass wird da nicht sein und Gesang.
Der auch mal gerne so ein bisschen wegen seiner Bühnenperformance belächelt wird, aber die gehört mittlerweile auch fest ins Maiden-Repertoire.
Ja, ich finde den ersten Song ganz okay. Future Real.
Clansman ist bei, glaube ich, Fans dieser Ära relativ beliebt. Zumindest wird er auch schon mal seltenerweise, glaube ich, live gespielt. Ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich meine, den hat Bruce auch schon mal gesungen. Ja, ist ein gutes Album. Bestimmt nicht das beste Album, was sie je gemacht haben, aber der letzte Song, der reißt für mich komplett raus, ne? Dass das hier definitiv kein Ausfall ist. Und ich finde das Artwork sehr geil, ne? Auch wenn es diese typische digitale Machart ist, gefällt mir der Eddie doch hier in der Pose sehr, sehr gut.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Aber wirkt sehr geil, sehr bedrohlich, ne? So ein bisschen finsterer, auch ein bisschen fieser, ne?
Ja. Ich kann da nicht so viel zu sagen, deswegen würde ich jetzt tatsächlich ins 21. Jahrhundert vorstoßen, wenn du nichts mehr hast.
Nee, können wir machen und dann sind wir auch schon wieder zurück in der
Bruce-Ära. Genau, dann sind wir nämlich schon wieder 2.0. zurück in der Bruce-Ära. Bruce-Ära 2. Und das ist Brave New World von 2000. Und die ist auch überraschend stark, finde ich.
Ja, das war eine Bombe, ne? Bruce kommt zurück und dann hauen die so ein Album raus, ne? Teilweise, ich meine, allein der Einstieg hier, The Wicker Man, ne?
Der ist so genial, dieser Song, ne?
Ja,
da habe ich sogar die Single von. Ist die einzige Maiden-Single, die ich habe.
Ja, nur wieder der einzige Punkt, wenn man den nicht schon so oft gehört hätte, ne? Aber das ist auch ein ganz, ganz tolles Album. Ghost of the Navigator, das ist auch so ein Song, da kriegst du Gänsehaut bei. Der Titelsong Brave New World, Blood Brothers, ne? So die Live-Hymne für mich.
Ja, auch. Krass, ne?
Ja, wenn da das Stadion mitsingt, also wer dabei nichts fühlt, der ist innerlich tot. Ja. Dream of Mirror ist auch ein ganz fantastischer Song.
Ich finde auch, da kannst du mich jetzt Kretin nennen oder so, keine Ahnung, aber ich finde, da kommen auch einfach so die Maiden-Trademarks wieder deutlich mehr durch. So diese Triolen, dieses dumm, ne, so, also was halt
Maiden. Ja, die hast du auf den Bailey-Alben aber auch viel.
Deswegen finde ich, instrumental,
hörst du immer noch, dass da Maiden sind, ne?
Ja, ich weiß, aber ich finde hier so, ich finde auf der Scheibe stehen die wieder deutlich mehr im Vordergrund. So. Also. Da kannst du irgendeinen Song von nehmen, spielst irgendwo wahllos 3 Sekunden von und du weißt sofort, das ist Maiden. So, und das weiß ich nicht, ob das bei den anderen Platten davor so gewesen wäre. Keine Ahnung.
Ja, passt halt von vorne bis hinten zusammen, ne?
Ja. Ja, wie du schon sagst, also gerade die ersten beiden sind natürlich absolute Übersongs, ne? Aber ja, wie gesagt, Blood Brothers auch, gar keine Frage. Also,
absolut. Und auch da gerne die Live-Version. Ja. Und auch den letzten, den finde ich sehr cool, The Thin Line Between Love and Hate. Auch ein ganz, ganz wunderbarer Song.
Das die ganze Idee von, ja. Hat das irgendwas mit dem Roman zu tun? Nicht so wirklich, ne?
Das kann ich ja nicht sagen, weil ich den Roman nicht kenne.
Ich kenne den und also man könnte jetzt, ja, so das Cover-Artwork, aber auch da nicht so wirklich, ne? Also Schöne neue Welt.
Ach so, ich dachte, du meinst, du redest über den letzten Song.
Ach so, nein. Ich meinte Schöne neue Welt tatsächlich.
Ja, das wird da irgendwie dran angelehnt sein. Ich meine, bei Maiden hast du ja öfter mal auch so ein bisschen was Kryptisches in den Texten. Das ist, du kriegst nicht immer alles so genau unter die Schnauze gerieben. Ne, da muss man schon manchmal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Jetzt hier auch als Beispiel nochmal kurz das Album zurückzugehen oder was zwei Alben davor. Da gab es auch einen Song, da war ich immer überlegen, ob der an den Film The Heart of Darkness erinnern soll. Genau, auf der X-Faktor, The Edge of Darkness. Und wenn du den Text so ein bisschen dazu durchliest, ja, kann man sagen so, ja, doch, ist wahrscheinlich, ne? Und so könnte dann wahrscheinlich hier auch sein. Schöne neue Welt, ja.
Ich meine, muss natürlich nichts damit zu tun haben. Also ich wüsste jetzt auch nicht so. Ich meine, es ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich den gelesen habe, den Roman.
Ja, den habe ich aber auch noch nicht gelesen, also da muss ich mich leider als Kulturbanause präsentieren. Ja, Name des Romans ist mir ein Begriff, aber ich habe den selber nie gelesen.
Ich hatte den mal gelesen, also erstmal, weil das ja ein Klassiker ist, ohne Frage, ne? Und dann ist der irgendwie so gerade im dritten Teil der Känguru-Chroniken, da steht der halt in weiten Teilen Pate für weite Strecken der Handlung, so, ne? Mhm. Und deswegen hatte ich mir den mal irgendwo besorgt, den kriegst du ja hinterhergeschmissen. Diese gemeinfreien Werke da, die kosten ja nichts. Ne? Ich bin mir mal besorgt. Ich weiß gar nicht, ob der gemeinfrei ist. Ich glaube aber doch. Ja. Naja, kann man sonst auch, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Erstes Album wieder mit Bruce Dickinson. Großartige Scheibe. Wie gesagt, The Wicker Man ist tatsächlich die einzige Single, die ich habe von denen. Und die habe ich mir auch relativ sicher um die Zeit, als das erschienen ist, besorgt. Das Album habe ich mir später besorgt. Das habe ich mir definitiv nicht 2000 besorgt. Aber The Wicker Man muss ich so 2001 oder so schon gehabt haben. Damit dürfte es auch die Maiden-Scheibe sein, die ich mit Abstand am längsten besitze.
Mhm. Ja, ich meine, so ganz gut kommt man die Singles ja auch nicht mehr dran, wenn sie dann aus dem Handel irgendwann raus waren. Ja. Ja, ich meine, jetzt heute vereinzelt noch über so Zweitmärkte wie eBay. Ich weiß auch gar nicht, jetzt teuer sind, wahrscheinlich kosten sie schon eine Mark, ne, weil du die ja nicht mehr so zuhauf kriegst, aber die wirst du dir dann ja nur in der Zeit da geholt haben können, ne. Zumindest wenn du die neu gekauft hast.
Ja, die nächste, Dance of Death, nicht A Matter of Life and Death. Dance die of kommt Death. Danach erst. Dance of Death 2003, die besitze ich nicht, da darfst du was zu sagen. Da fällt mir nicht wirklich viel zu ein, ehrlich gesagt. Außer, dass ich das Artwork davon doof finde.
Ja, da geht's mir auch so. Ich finde, das wirkt einfach alles sehr wie aus so einem schlechten Videospiel oder zu der Zeit vielleicht auch noch ein relativ gutes Videospiel.
Ey, bei 3D, absolut. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist schlechte 3D-Rendering. Also einfach nur, wie du schon sagst, wie so ein Computerspiel aus der Zeit.
Ja.
Einfach schlecht gealtert. Also und ehrlich gesagt, fand ich es damals schon scheiße.
Ja, also in bewegten Bildern wäre vielleicht nur zu verzeihen gewesen, aber auch heute muss ich sagen, mag ein Klassiker mittlerweile auch sein. Hatte unter den Fans nicht ganz so einen leichten Stand gehabt. Warum kann ich dir eigentlich gar nicht so genau sagen, weil ich die Songs darauf ziemlich gut finde und auch ein paar Übersongs für mich zu finden sind. Aber das Artwork ist natürlich schon sehr speziell und vielleicht auch für mich so das schlechteste Artwork, was Iron Maiden auf irgendeinem Album bis dato veröffentlicht hatten. Also gefällt mir auch überhaupt nicht. Der Eddie so als Sensenmann ist ganz cool, aber das hätte mir gezeichnet doch deutlich besser gefallen.
Wenn man das Motiv einfach nur von mir aus am Computer entworfen und dann irgendjemandem, der einen Pinsel halten kann, gegeben hätte, so, ne? Das hätte deutlich besser ausgesehen.
Definitiv. Also ich verstehe auch nicht, oder dieser billig wirkende Hund da drauf, ne? Also ich weiß nicht, wie man sowas sehen kann und dann für gut befindet. Ich weiß nicht, ob man damit zwingend modern wirken wollte, aber das wirkt selbst für dieses Jahr 2003 schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, definitiv. Ich guck mal hier gerade, in der Wikipedia ist verlinkt ein Artikel Who's Behind the Dance of Death Artwork. Okay, das ist mal ein bisschen zu viel Text, um das jetzt mal eben
hier zu überfliegen. Lass mich raten, Photoshop, Philipp?
Der Artikel ist schon von 2004, also, ja, okay. Ja, keine Ahnung.
Ja, ist auch egal. Lass mal musikalisch kurz drauf zu sprechen kommen. Ich finde, es sind sehr, sehr geile Songs drauf. Es fängt für mich mit dem geilen Opener Wildest Beans an. Rainmaker gibt's ein Video zu, das lief, glaube ich, früher auch öfter mal auf Viva und MTV. Ist für mich ein super geiler Song. Also, da stehst du nicht bei still, wenn du den, hörst, ne? Ja, könnte ich auch so weitermachen. No More Lies, super. Den Titelsong finde ich ziemlich geil. Letzte Song Journeyman. Das sind teilweise auch Sachen, die sind heute, ja, die zählen wahrscheinlich heute auch nicht zu Unrecht als Klassiker. Damit zum Erscheinen haben sich, glaube ich, die Fans da ein bisschen schwerer mitgetan. Aber so im Großen und Ganzen ist es doch ein sehr gelungenes Album für mich. Also mein Lieblingstrack ja, auf jeden Fall Rainmaker, würde ich sagen.
Also ich weiß nicht, ey. Ich meine, ich will jetzt nicht so sehr auf dem Artwork rumreiten. Also so erstmal, was sieht man da? Man sieht Eddie als Sensenmann halt in so einer Gruppe von maskierten, nackten Menschen, ne? Mhm. Und der...
Ja, ein bisschen Eyes Wide Shut, ne?
Ja, genau, ja, so, da erinnert das irgendwie doch schon stark dran. Und ja, dann auf dem Boden ist irgendwie so eine Windrose oder irgendwie sowas, soll das sein, ne? Ja, wie gesagt, das sieht einfach nur aus wie super schlechtes CGI. Ja, musikalisch, weiß ich nicht, kann ich dir echt nicht viel zu sagen. Ich habe da gerade keinen Song von dem Ohr, muss ich zum
Beispiel hör dir die mal an. Das Album, also das Album finde ich schon sehr, sehr geil. Ne? Also wenn du denen das Artwork verzeihst, hör dir nach der Aufnahme hier mal den
Rainmaker an. Ja, wobei, Rainmaker ja, doch, Journeyman, ja, klar. Ja, Rainmaker, ja, doch. Ja, ja. Ja, sind ganz cool. Ja, aber auch da so... Ist nicht so wirklich kleben geblieben, muss ich sagen. Ich finde auch, dass damit so eine Phase einsetzt, wo die auch relativ schnell nacheinander die Alben rausgetan haben. Wobei, das stimmt nicht so ganz. Die nächste hat 3 Jahre auf sich warten lassen und die danach dann ja, 4 Jahre.
Ja, jetzt haben sich wieder ein bisschen mehr Zeit mit der Veröffentlichung ja. gelassen. Ne? Aber ja, gut, ich finde, aber also eins kann man sagen, ich finde, das ist für mich... Ja, ich will nicht sagen, das letzte Album in so einer Ära. Ich finde aber nach diesem Album, und da kommen wir jetzt gleich mit dem nächsten drauf zu sprechen, haben Maiden angefangen, ein bisschen anders zu klingen. Also damit würde ich nicht sagen, dass die komplett andere Musik gespielt haben und dass du die Trademarks nicht mehr rausgehört hast. Aber ich finde, hier hast du schon so erste Anflüge davon, dass die so ein bisschen in diese progressive Schiene reingehen. Ne? Und da sind sie ja heute auch schon deutlich beim Progressive Metal gelandet, würde ich sagen. Ne? Das hat nicht mehr mit den, also kommen immer weniger, merkst du bei den neueren Platten, diese knackigen, kurzen Songs, für die die Fans Maiden früher so geliebt haben. Ne? Sondern Songs gehen ja heute mal gerne auch mal locker 10 Minuten. Ne? Und wenn nicht noch länger. Ne?
Ja, das finde ich, find ich ultra abschreckend. So, das, ich weiß nicht, willst du noch was zu Dance of Death oder Dance of Death sagen? Sonst würde ich nämlich jetzt zu der letzten, die ich besitze, nämlich kommen zu der Matter of Life and Death von 2006.
Ja, können wir gerne machen.
Zumindest kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie ein schlechtes CGI-Cover gemacht hätten bei der Platte. Was sieht man? Man sieht einen Panzer in Frontansicht mit Eddie, der oben drauf steht und so ein stilisierter, ja, eigentlich so ein geairbrushter Eddie vorne auf dem Panzer. Drumherum sind irgendwelche Skelettsoldaten, das Ganze, ja, irgendwie vor so einer Ruinenkriegslandschaft, ne? Wobei dieser Panzer schon sehr im Zentrum steht, ne?
Ja, ich finde auch, wie ich schon eingangs gesagt hatte, Maiden überraschend, also für viele vielleicht nicht überraschend, aber für mich im Nachgang überraschend viele Kriegs, die da gemacht haben. Also jetzt nicht so ein Sabaton-Manier, sondern schon mehr so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass Sabaton da textlich nicht ernst gemacht haben, aber du weißt, was ich meine mit diesen Schunkelrhythmen. Dabei, das findest du bei Maiden halt nicht, ne? Das geht hier schon für mich dadurch allein schon deutlich ernsthafter und ja schon fast geschichtsträchtiger zur Sache, ne? Und also mir gefällt das Artwork sehr, sehr gut hier von der Matter of Life and Death.
Ja, das Artwork ist cool, definitiv. Ja, so musikalisch, These Colors Don't Run, Brighter Than a Thousand Suns. Ja, sind. Ja, ist so. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich finde es ganz okay, ich finde es ganz cool, man kann es so nebenbei hören, aber da ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie zum Moschen auf die Tanzfläche renne, ehrlich gesagt.
Also ich muss sagen, mich hat das Album richtig weggehauen. Es hat auch eine relativ schöne kleine Geschichte. Das ist eins, glaube ich, mit meiner ersten selbst gekauften Maiden-Alben. Ich ja, weiß okay. jetzt nicht, ob ich ein Album mir früher mal von Maiden selber gekauft habe. Wie gesagt, das erste, was ich hatte, war ja damals auf MC die geschenkte Number of the Beast, die ich hatte. Und erst als ich, ich meine, da kam ja so raus zu der Zeit, wo ich sehr verstärkt angefangen habe, Metal zu hören. Ne, haben wir schon eingangs in unseren ersten Podcast-Folgen mal ein bisschen was drüber erzählt, über unseren musikalischen Werdegang und wann das alles so bei uns eingesetzt hat. Und 2006, ich glaube, die Platte habe ich mir dann 2007 oder Ende 2006 geholt. Das müsste so mit das Maiden-Album haben, weil ich original wahrscheinlich am längsten besitze. Und ja.
Ja, könnte, also gehört auf jeden Fall auch zu denen, die ich mir relativ zeitnah bei Erscheinen gekauft habe, aber da hatte ich auf jeden Fall schon ein paar Maiden-Platten 2006, ja. Also da hatte ich, glaube ich, so die Klassiker, die hatte ich da schon im Wesentlichen, mhm. Also alles oder viel davon halt, habe ich ja gesagt, immer günstig beim Saturn oder irgendwo Second Hand oder so, ne, aber mhm. ja, ich weiß auch nicht, wieso ich mir die damals geholt habe, weil so richtig... Ja, so ganz meins ist es ehrlich gesagt nicht.
So. Also mich hat das Artwork sehr abgeholt und ja, da war, glaube ich, so die Zeit, wo ich dann auch durch die Seventh Son Maiden für mich entdeckt hatte und das war das aktuelle Album zu dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich mir da wahrscheinlich direkt gekauft, ne, weil es halt der aktuelle Silberling war. Und ja, musikalisch muss ich sagen, haben die auch wieder eine ganze Menge richtig gemacht. Ne. Allein finde ich dieses wieder so ein geiles Doppel-Intro hier mit Different World und This Colors Don't Run, zwei absolut bockstarke Songs. Dann kommt auch ein etwas längeres Stück hier mit fast 9 Minuten, eine Brighter Than a Thousand Suns, was auch wirklich durch Mark und Knochen geht. Ja, Pilgrim ist noch ganz cool. Ich finde, dann fällt es für mich so bei ein, zwei Liedern ein bisschen ab, bis es dann hier mit The Reincarnation of Benjamin Breek, da gab es, glaube ich, auch eine Single-Auskopplung von, die habe ich aber leider nicht im Originalen. Wurde aber auch ein Video, glaube ich, auf den Musiksendern zu veröffentlicht und für mich als, ich will nicht sagen, Geheimtipp ist es nicht, aber für mich einer der stärksten Songs auf der Platte, auch ein etwas längerer. Und ich meine, du erkennst schon ein bisschen bei den Spielzeiten, in welche Richtung Maiden hier geht. Ne? Du hast hier mehrere Songs drauf, die an der 8-Minuten-Linie kratzen, mit For the Greater Good of God kratzen sie fast an den 10 Minuten dran, mit The Legacy auch nochmal fast ein 10 Minuten am Ende. Das wird schon alles ziemlich lange. Ne? Also, teilweise, ja, fickelig will ich nicht sagen, dafür sind sie schon noch gitarrentechnisch on point. Aber das ist schon, brauchst du auch schon ein bisschen Sitzfleisch für.
Ne? Ja, vielleicht ist das genau das, was mich daran so abschreckt irgendwie. Also da sind wirklich viele, die so 8,44 hier und 7,21, 9,24, 9,20. Mhm. Ja, also da ist ja der einzige Song, der unter 5 Minuten ist, ist der Opener, ne? Mit 4,17 Different World.
Ja. Ja, das
die ist anderen sind alle über 5.
Ja, vielleicht nur The Pilgrim ist auch nicht allzu lang, aber die anderen.
Ja, es ist knapp über 5, aber ja.
Deutlich länger, ne? Und ja, aber das ist das, was ich gerade meinte, so mit kleiner Umbruch. Das erkennst du bei der Platte, sag ich mal, am ehesten. Ja. Ja, also wahrscheinlich schon vorher eingesetzt, die Dance of Death, ne? Aber finde ich, hier kommt das so richtig zum Tragen, ne? Dass sie da so ein paar neue Wege mal gehen.
Ja, wir haben noch 3 Platten vor uns. Sollen wir mal weitermachen mit der 2010er Scheibe The Final Frontier, die ich auch nicht besitze, mir aber im Vorfeld ein wenig angehört habe.
Ja, also ich kann dir sagen, als die Platte neu rauskam, die habe ich mir sofort geholt. Ich habe die damals derbe abgefeiert. Mir hat die eigentlich von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Ich glaube, die erste Auskopplung war damals der Song Eldorado. Den fand ich erst so okay, aber das ist dann überraschenderweise einer der schwächeren Songs für mich auf der Platte gewesen. Auch hier kann man durchaus anderer Meinung sein.
Echt?
Ich fand ich fand ihn auch nicht schlecht, aber ich dachte so, wenn das jetzt so der beste Song ist, den sie am Anfang raushauen, dann weiß ich ja nicht, da muss ja noch ein bisschen was kommen. Und das kam auch, weil ich finde, die Final Frontier ist eine Platte, die hat auch wieder so eine richtige Hitdichte für mich. Ne? Also sind wirklich einige Songs drauf, die, ja, wenn nicht sogar die ganze Platte, die du wunderbar hintereinander weghören kannst. Einziges Manko für mich heute ist, ich finde, das Artwork ist nicht so gut gealtert über die letzten 12, 13 Jahre.
Boah, bin ich voll nicht deiner Meinung. Ne? Ich finde, das Artwork ist richtig stark. Pass auf.
Ich kann dir sagen, was mir daran nicht so gefällt. Ich finde grundsätzlich sehr geil. Also mir gefallen die toten Astronauten auf dem Cover mit dem kaputten Helm. Mir gefällt auch das Konzept eines Alien-Eddies. Das Einzige, was mir nur nicht so gut gefällt, ist so ein bisschen, es wirkt teilweise ein bisschen unsauber, ein bisschen schwammig. Und ich finde den Eddie ein bisschen zu comichaft. Also er hätte für mich noch ein bisschen böser aussehen können.
Echt? Ich finde das ist so Klischee-Maiden wie kaum was anderes. Also
Das sag ich ja gar nicht, ne?
Das wirkt auf mich wieder so richtig so back to the roots irgendwie so. Also das kannst du so in die so in die frühe Phase wieder so ein bisschen einsortieren, so Fear of the Dark und Peace of Mind und sowas. Ich finde, da passt das voll gut rein.
Ja, also das wollte ich auch gar nicht sagen. Ne? Du hast schon recht, also das erinnert dann auch so ein bisschen, zumindest so von der Machart eher so ein bisschen an die Frühphase. Ich will da eigentlich nur sagen, dass ich den Eddie nicht so gelungen finde. Für mich ist wirkt der hier ein bisschen zu comichaft im Vergleich zum Rest.
Ja, der könnte auch auf dem Tankard-Album sein, keine Frage, aber so ein Tankard-Alien, aber
und ich weiß schon, was
du meinst, ja.
Und er wirkt für mich auch nicht so Eddie-haft die anderen Eddies, die wir da vorgesehen haben. Also natürlich, wenn du Maiden den Schriftzug siehst und dir den anguckst, klar weißt du, das ist der Eddie. Aber, weiß nicht, wenn du jetzt kontextlos irgendwo dieses Bild gesehen hättest, ich bin mir nicht sicher, ob ich den sofort in den ersten 3 Sekunden erkannt hätte.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde so mit dem Schriftzug da drüber und so, also ich finde das schon sehr Maiden-mäßig so. Mhm.
Ja, ich will nicht sagen, dass es nicht Maiden-mäßig ist. Ich will nur sagen, die haben für meinen Geschmack schon deutlich bessere Eddies kreiert. Also an sich, wie gesagt, das Setting finde ich cool. Mal so ein Alien-Eddie und so ein bisschen futuristischer, ne? Aber hätte nur ein bisschen Verbesserungspotenzial gehabt.
Aber ich finde, das ist auch gar nicht so. Also ich finde das Somewhere in Time finde ich deutlich futuristischer. So vom. Von der Aufmachung her. So.
Ja, anders. Es ist anders gemacht, ne? Aber ja gut, was heißt futuristisch? Ich meine, da könnten halt auch irgendwelche, ja wohl nicht, jetzt sind ja auch Aliens, Alien-Astronauten, die da drauf sind, ne? Und dann dieser Laserschlüssel, den der Eddie da in der Hand hält.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, was das soll, aber ja.
Ja, also es sind so ein paar Sachen, die mir halt nicht so gut an dem Artwork gefallen. Aber das ist auch nicht das Beschissenste, was sie gemacht haben. Also von daher.
Also verglichen mit der Dance of Death nehme ich das sofort.
Das
ist
Gold. Das ist pures Gold. Ja, aber die soll ja also ums Musikalische gehen. Und meine 2 Lieblingssongs von der Platte sind tatsächlich, würde ich fast, ich überlege gerade. Also die letzten beiden finde ich sehr, sehr stark. The Man Who Would Be King und When the Wild Wind Blows. Auch ob der Thematiken. Der vorletzte Song, The Man Who Would Be King, ist an den Film Der Mann, der König sein wollte. Ein Klassiker mit Sean Connery angelehnt. Das ist die Geschichte davon. Und The Wild Wind Blows, ich glaube, basiert auf einem Roman. Es gibt aber auch einen Film im Deutschen, Wenn der wilde Wind bläst. Ist auch so ein Antikriegsfilm, wo es um so eine atomare Katastrophe geht und irgendwie so um so ein älteres Pärchen, die sich da in ihrem Atombunker da eingeigelt haben. The Talisman war für mich früher so ein bisschen der Übersong der Scheibe. Vielleicht deswegen auch so etwas tot gehört, aber da haben sie auch mal wieder einen Song, der trotz seiner Länge es schafft, nach einem knapp anderthalbminütigen Intro, so mit so Spoken Words, dann auf den Punkt zu kommen. Aber unheimlich catchy. Ja, dann hast du Songs so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, wie Starblind, der ist okay. Coming Home fand ich wieder sehr, sehr geil, wo Bruce das Erlebnis singt, wenn er ist ja Pilot, ne, wenn er nach so einem Flug, nach so einer Flugreise nach Hause kommt, so die Gefühle, die man dabei hat. Sehr, sehr viele Hits drauf. Mass of Mercy hat mir sehr gut gefallen. Isle of Avalon ist ein bisschen, ja, speziell, vielleicht das falsche Wort, aber wirkt ein bisschen bunt, der Song. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber
das ist wie das Artwork hat.
Ja, es ist eine fantastische Scheibe. Die habe ich damals abgefeiert und ich finde die auch heute noch ziemlich geil.
Voll an mir vorbeigegangen. Hätte ich nicht gestern mal ein bisschen reingehört. Ja, ich habe die bei Erscheinen, höre ich die halt alle immer mal. So ein bisschen zumindest so auf YouTube oder so, ne? Aber heutzutage also, dann auf Deezer, ne?
Also was mir sehr gut gefällt und was Maiden danach so in der Form nicht mehr in dem Maße gelungen ist, trotz der vielen langen Songs, ne? Wir haben hier der Opener 8 Minuten 40 und dann die letzten 3, 9, 8 und 10 Minuten 59, zwischendurch noch ein 10 Minüter. Wir haben es geschafft, trotz der relativ langen Songs sich nicht zu verlaufen, wie ich sonst zwischendurch mal den Eindruck hatte. Oder sagen wir es anders, die Platte hat trotz ihrer beachtlichen Länge nicht so lange gebraucht, um bei mir zu zünden. Die hatte mich direkt im ersten Durchlauf.
Ich habe noch Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, bevor ich zumindest mit der Platte fertig wäre. Jetzt haben wir hier so ein Sci-Fi-Cover, ne? Mhm. Meinst du, das ist eine Star Trek-Referenz, der Titel?
The Final Frontier, könnte man meinen, der sechste Star Trek-Film. Ich weiß nicht,
ja, ich weiß
nicht
mal, ob einer von denen. The Final Frontier, ne? Also,
ja, ja. Aber also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob das große Star Trek-Fans sind. Ich kann mich leider auch nicht mehr an die Interviews zu der Zeit erinnern, aber ja, mag sein. Also das hat vielleicht eine Rolle gespielt, aber das wäre auch ein bisschen zu offensichtlich, oder?
Ja, ich weiß nicht, so brutal offensichtlich finde ich es nicht, weil dieser Gedanke, der ist mir ehrlich gesagt gerade erst gekommen, als ich das Artwork gegoogelt habe und vergessen habe, Iron Maiden dabei zu schreiben. Und wenn du dann halt The Final Frontier eingibst in die Google-Bildersuche, dann findest du halt erstes Ergebnis überraschenderweise Amazon, The Final Frontier, Iron Maiden. Zweites Ergebnis IMDb, Star Trek 5. Und dann ist es eigentlich ja, ziemlich ausgeglichen ab da, Star Trek-Bilder und Maiden-Bilder. Ja. Nee, ich hätte jetzt halt tatsächlich nur wegen diesem offensichtlichen Sci-Fi-Cover-Artwork. Das kann doch eigentlich kein Zufall sein, ne? Oder sagen wir mal so, möglicherweise ist es keine Star Trek-Referenz in dem Sinne, sondern nur der gleiche Gedanke.
Das also, könnte durchaus sein, ja.
So von wegen irgendwie, ne, so die letzte Grenze und so, ne? Mhm.
Ich glaube ja, dass aber auch im Englischen mehr so ein geflügeltes Wort ist, so Final Frontier im Zusammenhang, ja, also im Zusammenhang gerade so mit Sci-Fi-Themen, dass das jetzt nicht isoliert irgendwie etwas ist, was jetzt, wie du schon sagtest, nur Star Trek für sich hat, aber der Grundgedanke eigentlich der gleiche ist, ohne direkt Bezug aufeinander nehmen zu müssen. Aber mag durchaus eine Rolle gespielt haben, ob direkt oder indirekt,
ne? Ja. Naja, wie auch immer. Ich wollte nur mal wieder Star Trek bringen in dem Podcast hier.
Hat man ja sonst leider so selten die Gelegenheit zu, ne?
Ja. Da können wir gleich im Nachhinein nochmal drüber reden, über die neue Picard-Serie. Das ist Staffel. Ich hoffe, du hast.
Ja, die neue Folge habe ich noch nicht gesehen. Die müsste heute rausgekommen sein.
Ja, ich habe die mir heute Nachmittag schon gegeben. Ich konnte nicht abwarten, ja. Können wir nachher nochmal kurz drüber quatschen. 2015, The Book of Souls. Die ist nicht in meinem Besitz.
Ja, die habe ich sogar als Special Edition, in so einem hübschen kleinen Buchformat. Ich glaube, da sind ein paar nette Artworks drin. Das war so ein bisschen die Dreingabe hier. Das Cover fand ich unheimlich geil. Das ist für mich so eins der besten Maiden-Cover. Mit diesem eingeborenen Eddie,
ja, muss definitiv man
sagen. Heute wird man wahrscheinlich wieder sagen, kulturelle Aneignung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber mir gefällt er unheimlich gut. Das ist so ein bisschen so dieser Voodoo-Style, Zombie-Eddie. Nee, weil der einfach so unheimlich geil gemacht hat. Das sieht in keinster Weise billig aus. Das ist einfach ein. Du weißt, was ich meine. Du guckst ihn dir an und das wirkt ein bisschen erschreckend. Und aber du erkennst auch sofort, dass das Eddie ist. Das hat so das typisch ikonische Eddie-Gesicht, wirkt unheimlich böse. Und ich fand das Artwork damals geil und finde es auch heute noch genauso gut.
Ja, das Artwork ist wirklich gut. Das vor allem, weil es auch so minimalistisch ist, ne? Du hast nur so diesen, dieses Tribal-mäßige, ne, so mit dieser weißen Kriegsbemalung irgendwie, ne?
Ja. Ja, das ist ein Cover ohne was Überflüssiges, ne? Ich meine, so
sehr halt auch teilweise Hintergrund, ne?
Ja,
ist halt nichts drauf, so, ne?
So sehr ich teilweise auch die alten Artworks gefeiert habe, wenn die ein bisschen interessanter gestaltet waren, wie hier Somewhere in Time oder Power Slave. Aber das gefällt mir einfach gut, weil das auch so direkt auf den Punkt ist. Ganz anders als die Musik, muss man sagen. Also mit der Platte habe ich mich am Anfang schwer getan. Die hat nicht sofort beim ersten
Durchlauf gezündet. So lang die Songs, ne?
Sind sehr viele lange Sachen drauf. Ich glaube auch der längste mit Song in Maiden.
Aber soll ich dir mal was sagen?
Ja?
Soll ich dir mal was sagen? Du meinst The Red and the Black, ne? 1333. Ah, nee,
stimmt
gar nicht.
Auf der
stimmt. Empire of the Clouds ist 18 Minuten, ja. The Red and the Black ist 13,5 Minuten. Mhm. Und ich finde den Bock stark.
Ja,
also ich will dafür, auch nicht dass sagen, der so lang ist, ey, mega gut.
Ich wollte dir nur kurz meine Wahrnehmung damals und meine Wahrnehmung heute von der Platte erklären. Ne? Damals war es ein bisschen anders. Also ich fand das Album gut, als ich es gehört habe. Man hatte ja ein paar knackige Sachen drauf, hier Speed of Light, der glaube ich im Vorfeld schon veröffentlicht wurde, mit Eternity Should Fail, ein ziemlich ein Song, der relativ catchy geht und dich erstmal so auch in die Platte reinbringt, ohne viel Brimborium. Ne? Einfach so ein typischer Maiden-Song.
Minuten, ne?
Lang, aber auch wieder so ein typischer Maiden-Song ein. Einfach, ja. Ne? Also das fand ich jetzt nicht experimentell oder so, zumindest nicht, wenn du Maiden die letzten Jahre gewohnt warst. Und dann hatte ich mich schon ein bisschen schwerer getan mit den Songs, die musste ich mehrmals hören und also ich muss sagen, wie ich die Platte heute oder seit ein paar Jahren wahrnehme, ist, die ist für mich unheimlich gut gewachsen. Und also ich könnte jetzt auch schlecht sagen, im Ranking, wo die auftauchen würde bei mir unter allen Maiden-Scheiben, aber die hat aktuell einen sehr hohen Status bei mir. Und insbesondere auch der letzte super lange Song, Empire of the Clouds, ist für mich so auch mit einer der besten Songs, den sie geschrieben haben. Er schafft es auch in voller Zeit, mich nicht zu langweilen. Also man könnte auch behaupten, gut, er hätte Längen, aber ich finde, da ist nichts Überflüssiges dran. Es wird eine interessante Geschichte über ein riesengroßes Luftschiff erzählt. Einfach fantastisch. Ne? Also da musste ich mich so ein bisschen reinfinden, aber ich nehme die Platte heute doch schon etwas anders wahr, als ich sie damals bei Erscheinen wahrgenommen habe. Also auch gerade so, was meine Lieblingslieder auf der Platte betrifft. Früher hätte ich dir gesagt, Lieblingssong Shadows of the Valley oder vielleicht Speed of Light. Ne? Mhm. Heute ist es definitiv Empire of the Clouds oder wie du sagst, The Red and the Black. Ne? Was auch ich, fantastisch.
Da wollte ich noch zu sagen, zu The Red and the Black, der besteht ja so aus mehreren Teilen, ne? Die auch deutlich voneinander abgegrenzt sind, wenn man den Song so hört. Ne?
Ja.
Und da ist mir, als ich den jetzt gehört hatte, mal wieder nach langer, langer Zeit, ist mir aufgefallen, was für fantastische Musiker das sind, ne? Die schaffen das wirklich, ohne abzusetzen, so krass den Rhythmus und den Takt einfach zu wechseln, mitten im Song, von einer Note auf die andere.
On point, ne?
Ja, also natürlich auf einem Album kann man da tricksen, keine Frage, aber wenn die das live hinkriegen, ne, dann ist das wirklich großartig. So, und das traue ich denen durchaus zu.
Ja, das haben sie ja damals bei der Book of Souls Tour auch mehrfach unter Beweis gestellt, dass das genauso funktioniert, ne?
Ja. Und der Song ist wirklich stark. Da sind ja auch diese Chöre drin, ne? Also diese fast schon Accept-mäßigen Kosaken-Chöre.
Ja.
Und das ist, ich finde den wirklich richtig, richtig gut. So, auch wenn, wie gesagt, auch wenn ich 1330 eher abschreckend finde. So.
Ist ein sehr geiles Album. Ist auch eins der wenigen Live-Alben, die ich mir von Maiden geholt habe. Ich meine, da sind dann halt nicht nur die Songs von der Book of Souls drauf, aber überwiegend, ne? Und einfach fantastisch, weil ich auch diesen Empire of the Clouds einfach live haben wollte.
Ja, glaube ich. Ja.
Ja, also ein unterschätztes Album, glaube ich, muss man auch sagen. Also für viele, mit denen so heute sprichst, die Maiden, vielleicht jetzt nicht aus der ersten Phase so geil fanden, aber vielleicht so diese 80er Jahre Klassiker, ne, die tun sich ja manchmal so ein bisschen schwer mit den langen, langen Songs, ne, aber ich finde, das Album wird ein bisschen unterschätzt und das hat für mich mittlerweile jetzt über die 7 Jahre, die es, glaube ich, jetzt alt ist, wann ist es rausgekommen? 2015, glaube ich, ne?
Ja, genau, 2015. Ja,
also ungefähr 7, 8 Jahre alt, ja. Doch schon zu so einem richtigen Klassiker avanciert.
Ich finde auch richtig krass tatsächlich, das letzte Album, was erschienen ist, ist auch schon 2 Jahre bald, noch nicht ganz, anderthalb, sagen wir mal. Da hätte ich gesagt, shit, das ist doch letzte Woche erschienen.
Ja, also dass das jetzt auch schon 2 Jahre her ist.
Ja, nicht ganz. Es ist September 2021, ja. Also anderthalb.
Zeit vergeht relativ schnell.
Aber ja. was da auffällt, ist, nach The Book of Souls sind 6 Jahre vergangen. Und zwar ziemlich genau. The Book of Souls ist am 4. September 2015 erschienen und die Senjutsu ist am 3. September, also einen Tag eher, 2021 erschienen.
Ja, ich glaube, die ist auch relativ überraschend für einige Bandmitglieder erschienen. Ich würde sagen, dass das sonst Steve Harris-Alleingang war. Die haben das halt irgendwie eingespielt und das lagert wohl auch schon eine gewisse Zeit auf Halde. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur Corona-bedingt war, aber auf jeden Fall haben sie dann irgendwann rausgehauen und das war, glaube ich, alles so in der Form nicht abgesprochen. Aber ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ich habe da jetzt auch gar nicht so viele Interviews im Rahmen damals zu gelesen.
Also was ich
am Rande mitbekommen.
Also was ich bei dem Ding so krass finde, das ist gefühlt wirklich vor einer Woche erschienen für mich. So, ich denke die ganze Zeit, boah, die muss ich unbedingt mal ein bisschen intensiver hören. So, ich hab, als die rausgekommen ist, habe ich die irgendwie einmal durchgehört und dann habe ich die nie wieder gehört. Aber das war immer so, die neue Maiden, die musst du nochmal einlegen, die musst du nochmal einlegen. Ja. So, ne? Und jetzt ist das 1,5 Jahre her. So, shit, wo bleibt die Zeit? So, was ist los?
Ja, also ich habe mir... Also ich hatte mir die damals direkt in dieser Special Edition Box für 100 € oder irgendwie sowas gekauft. Muss sagen, für ob das, was ich dafür bekommen habe, war ich dann hinterher ein bisschen enttäuscht. ist halt eine Menge Geld, ne? Und ich weiß auch gar nicht, was ich mir vorgestellt hatte, aber hatte gehofft, dass da vielleicht nur so ein paar.
Ich kann mich nur erinnern, dass du nicht so begeistert warst davon.
Ja, ich meine, die ist super hübsch aufgemacht, die gefällt mir sehr gut, das wirkt auch alles sehr hochwertig. Liegen da noch ein paar Singles dabei, hier wie die The Writing on the Wall, wo sie auch das Video zu gemacht hatten, was mir sehr gut gefallen hat. Aber so, ich finde einfach für 100 Euro hätte ich noch ein bisschen was mehr erwartet. Vielleicht noch irgendwie ein Pin und ein Aufnäher drin oder so. Das hätte nur so ein Minimum sein müssen.
Ja, mit einfach nur Bruce Dickinson hätte auch.
Ja, oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, keine Ahnung. War relativ teuer. Sie gefällt mir aber sehr gut. Und wenn ich es mir so angucke, freue ich mich natürlich auch immer, dass ich sie sehe. Das Artwork hier, den Samurai Eddie, finde ich auch ganz okay.
Ja, super. Also das ist jetzt Artwork finde ich das Beste an der Scheibe. Sorry. Ich finde die musikalisch nicht so besonders.
Ja. Ja, ich
also, sagen, die ist ein bisschen unfair, weil die nicht so viel Zeit zum Reifen hatte, ne? Aber ja.
Ja, ich bin mir da auch ehrlich gesagt noch so ein bisschen unsicher. Mir hat es am Anfang relativ gut gefallen. Der Eindruck hat sich auch nicht wirklich geändert. Ich finde, das ist kein schlechtes Album. Ich finde, das ist aber ein etwas anstrengendes Album. Also es hat für mich noch nicht so diesen Klassiker-Status erreicht, aber vielleicht auch wie auch in der kurzen Zeit, die es das Album schon gibt, habt ihr letztlich auch nicht so viele Durchläufe, glaube ich, gegönnt. Zumindest nicht so bewusst, dass ich mich hingesetzt habe, weil es ja doch schon streckenweise sehr lang ist und die einzelnen Songs ziemlich lang gehen.
Ja.
Da tut man sich manchmal so ein bisschen schwerer, weil ich mein, manchmal auch gerne bewusst Musik, so für den Hintergrund, klar.
Du hast da keinen 18-Minuten-Brocken drauf, du hast da mit The Parchment 12,5. Aber ja, so 7 ist da schon eher Durchschnitt, ne? 7 Minuten.
Ja, wenn ich sogar noch länger, so teilweise, wenn du alles im Schnitt rechnest, ne? Also der kürzeste Song ist ungefähr 5 Minuten, das ist der zweite Stratego.
Ja, genau. Und der dritte ist 6 und, ja. Und dann hast du nochmal Days of Future Past 4.
Ach stimmt, ja, der geht auch gar nicht so lang. Und dann aber die gibt's, ich meine, das ist ja auch so ein Doppelalbum wie Book of Souls ob der längeren Spielzeit, ne? Da hast du allein ja die zweite Scheibe mit den 4 Songs, ne, von Darkest Hour angefangen, 7 Minuten 20, da kommen Death of the Cats, 10 Minuten 20, The Parchment, 12 Minuten 39, und dann denkst du, jetzt kommt vielleicht nochmal ein knackiger Schluss, nein, 11 Minuten 19, Hell on Earth.
Ja, das ist schon, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen tun, also bei mir, mich schreckt das unfassbar ab, und das jetzt halt auch schon irgendwie seit 4 Alben oder so. Also das ist so.
Das, ich meine, kann ich auch nicht beantworten. Nicht
nötig gehabt. So, also ja, ich meine, ganz ehrlich hier, Hallowed Be Thy Name, wie lang war der? 7 Minuten oder 7,5 oder so?
Ja, und damit war es schon Ausreißer, ne?
Ja, genau. Und das war schon ein echt krasser Ausreißer so. Und dann und jetzt machen die nur noch so Dinger, ey.
So. Ja, ich meine, man reift vielleicht auch so ein bisschen als Musiker, aber ich muss sagen, ich würde mich ja wirklich freuen, wenn Maiden noch mal ein Album machen würden. Wenn da vielleicht auch so als, vielleicht so Homage an alte Tage, vielleicht auch mal wieder so 3 etwas kürzere, knackigere Nummern drin wären. Muss nicht genauso klingen wie früher, wie auch, ne, man ist ja heute ein ganz anderer und gesagt, als Musiker hat man sich auch irgendwo weiterentwickelt.
Klar.
Aber fehlt mir manchmal so ein bisschen, ne, so diese Leichtfüßigkeit von früher. Deswegen kann ich ja auch noch nicht beantworten, wie ich das Album letztlich schlussendlich finden soll. Ne? Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir sehr gut. Wie gesagt, gerade die erste Scheibe, die finde ich deutlich stärker als die zweite. Vielleicht wird sich diese Meinung auch irgendwann im Laufe der Zeit nochmal ändern. Aber gerade weil da so ein etwas knackigeren Sachen drauf sind. Ich finde, Senjutsu, trotz der Länge von 8 Minuten, kannst du den noch ziemlich gut hören, weil der einen relativ catchy Refrain hat. Ja. Stratego, der als kürzester Song, finde ich, der geht auch gut ins Ohr. Mit Writing on the Wall haben die ein geiles Video gemacht. Einzig also ich finde den Song super geil, nur da fällt für mich der Refrain so ein bisschen ab, den finde ich auch wieder so, ja, ich will nicht sagen uninspiriert, aber hätte man vielleicht noch einen Tacken mehr draus machen können. Ja, und Lost in a Lost World, den finde ich ein bisschen zu lang geraten, ne? Aber das ist so mein Eindruck zur ersten Scheibe. Die zweite, da ist für mich auch der beste Song Days of Future Past drauf. Nee, gar nicht wahr, der ist, glaube ich, der gehört ja auch noch zur ersten Scheibe. Days of Future Past, den fand ich auch noch sehr gut. The Time Machine, relativ interessant, den fand ich zumindest nicht unspannend über die ganze Spielzeit. Und auf der zweiten Scheibe gefällt mir der Einstieg, die Darkest Hour, am besten. Und auf die letzten 3 Songs, die muss ich mir noch irgendwie richtig schön hören.
Ja, lass mal mit unserem mit unserem Durchlauf. Wir sind schon wieder deutlich länger, als ich eigentlich erwartet hätte.
Wir haben
17 Iron Maiden Alben kurz besprochen. Das ist schon eine Menge, finde ich. Man sieht ganz deutlich, dass die Abstände zwischen den Alben in den letzten 10, 15 Jahren deutlich größer geworden sind als davor. Ne? Also die ersten kamen wirklich im Jahrestakt, die ersten 5. Und jetzt hatten wir zuletzt. Aber
ist auch kein Wunder, wenn du dauernd solche Epen schreibst,
ja.
Solche Brecher, dann braucht das wahrscheinlich auch alles ein bisschen mehr Zeit, ne?
Ja, und du hast es halt auch einfach nicht mehr nötig, ne? Und du bist halt, und die sind halt einfach mega viel auf Tour auch, ne?
Ja, also das, ja, oder waren zumindest. Die wollten ja jetzt auch deutlich kürzer treten.
Ja. Ja. Man muss, glaube ich, tatsächlich sagen, wenn ich jetzt mal die beiden Blaze Bailey Scheiben so ein bisschen rausnehme, weil der Vergleich ist vielleicht ein bisschen unfair, die hatten nie so eine Load-Reload-Phase wie Metallica. Also da ist eigentlich nie ein wirklich schlechtes Album bei gewesen und da kann man vermutlich großzügigerweise die Bailey-Scheiben auch noch mit reinnehmen. Zumindest haben sie nicht bewusst irgendwie gesagt, so, wir sind scheiße, wir müssen uns verändern, wir machen jetzt mal hier richtige Scheiße. Mhm. Ne? So wie andere Bands das gerade so um die Jahrtausendwende gemacht haben, das haben die nicht gemacht. Also
ja, ich glaube, Brave New World 2000... hat sich Bruce ja auch so ein bisschen dann mit seinem Solo-Projekt austoben können, wo auch mal ein bisschen was anderes probiert hat, hier so Skunk Words.
Ich sagen wollte ist, ich finde, die haben mit Brave New World 2000 in der Zeit, als Metallica mit ihrer Load- und Reload-Kacke da am Rummachen waren, haben die eins der absolut ikonischsten Maiden-Platten, zumindest für meinen Geschmack, gemacht. Mhm. So, und
ja, die haben halt einfach immer Heavy Metal gespielt, ne? Die haben da nie irgendwie was anderes probiert.
Genau, und da will ich so ein bisschen so als Fazit drauf, vielleicht ist das auch mit der Grund, warum so viele Leute sich einen Eddie auf den Arm oder aufs Bein tätowieren lassen. Weil die halt immer irgendwie da waren. Was ich bei denen irgendwie spannend finde, mal so, wenn ich mir das ganze Werk von denen jetzt angucke, die sind eine der wenigen Metal-Bands, die Metal nicht zum Thema machen, ne?
Nee, haben sie nicht. Ich glaube, bei keinem einzigen Song, ne?
Also, würde mir jetzt zumindest auch nicht einfallen, so, ne? Und die sind jetzt ja auch nicht irgendwie, also Manowar ist ja so am anderen Ende des Spektrums, ne? Wo irgendwie jeder zweite Song irgendwie so ein Selbst-Metal-Bezug hat irgendwie. Und es ist ja viele andere Bands, so gerade so im klassischen Bereich auch, die das häufiger mal zum Thema machen.
Dazu gar nicht. Sie sind relativ tiefgründig. Wie gesagt, Krieg spielt häufig eine Rolle. Es werden häufig geschichtliche Bezüge genommen. Auch schon früher hier mit Alexander the Great und auch schon davor, glaube ich, auf der zweiten Platte Killers war das, glaube ich, hier mit Genghis Khan.
Ja, aber ist das vielleicht, haben die sich schon immer so als so ein bisschen mehr gesehen als nur als reine Metalband? Also, weil vielleicht ist Maiden zu selbstverständlich für mich mittlerweile nach irgendwie, keine Ahnung, knapp 30 Jahren, naja, das nicht, aber 25 Jahren Heavy Metal hören oder so, dass man, ja, dass die eigentlich nicht so wirklich nur eine Metalband sind, also dass die eigentlich eher so in so einer Liga mit AC/DC oder so unterwegs sind. Also das ist halt eine Rockband.
Ja, also von der Größe kann man das wahrscheinlich schon so sagen. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht nur eine Band, die nur reine Metalle abholen. Ne? Also ich glaube, so ein Maiden-Konzert, da gehen auch Leute hin, die vielleicht früher mal die Musik mehr gehört haben als heute. Ne? Das sind halt so Klassiker einfach, ne? Wie du schon sagst, so vielleicht auch die Riege, die zu AC/DC-Konzerten geht. Ne? Die werden da auch, denke ich, hinrennen. Das ist auch sehr... also auch gerade so, was die etwas frühere Phase betrifft, Musik, die sehr kompatibel ist, wenn du Stromgitarren magst, ne? Also das ist halt nicht so speziell, das ist kein Extrem-Metal, den sie spielen. Das ist aber auch kein Spaß-Metal, das ist kein Fun-Metal, den sie machen. Die nehmen sich und ihre Musik, glaube ich, schon relativ ernst. Ne? Ja, kann man so sehen, ne?
Ich bin letzte Tage, bin ich so ein bisschen durch Netflix durchgegangen und bin da über Ortsstudios oder Studios gestolpert. Die haben 2015 so eine Reihe von Kurzfilmen gemacht, also diese Studios, die sind wohl, nicht 15, 17, Entschuldigung, die wurden wohl nur gegründet, um so experimentelle Kurzfilme zu machen. So, und in dem ersten davon, das ist so ein postapokalyptisches Ding, da sitzt da so ein Typ, irgendwie so ein Bastler, der da irgendwelche Waffen bastelt und der hat so eine Lederkutte an, da ist hinten so ein so ein arschgeiles Slayer Backpatch drauf. Und da ist mir wieder eingefallen, dass es mal irgendwann vor nicht allzu langer Zeit, lass es 10, 12 Jahre oder so maximal her sein, gab es mal eine Werbung, und ich meine, das war eine Autoreklame, ich kann mich täuschen, wo so ein Typ in so einem Anzug in so einem Bürogebäude irgendwie steht und so über die Skyline guckt und dann die Kamera schwenkt so um ihn rum. Das ist so ein richtig geleckter Vogel, ne? Wo denkst du, irgendwie so ein Versicherungshaini, und die Kamera schwenkt so um ihn rum und dann siehst du so hinten auf dem Jackett hat da so fett so ein Iron Maiden Backpatch drauf.
Ja, ich kann mich dran erinnern. Also, wo du gerade erzählst, ich kann mich auch an irgendeine Werbung oder was das war, dunkel erinnern. Der hatte also dann auf so einem Sakko hinten drauf oder
ja,
so.
Ja, genau,
ne?
Auf so einem, nicht Jackett, ja, genau, auf so einem Sakko, ja, genau, richtig. Ich weiß nicht, ich hab's nicht mehr so ganz vor Augen. Ich weiß nur noch, wie der da so steht und die Kamera schwenkt so drumrum und du denkst so, ja, das ist, ich meine, es war irgendwie eine Autowerbung oder so, von wegen irgendwie entdeckt den Rebellen in dir oder so ein Blödsinn. Ne? Also,
ja, kann gut sein.
Da kann man jetzt natürlich dann irgendwie sagen, ja, boah, ist Maiden irgendwie so im Mainstream angekommen, dass du damit irgendwie diese Bürolurche abholst und sagst so, ja, du warst auch mal hart irgendwie und jetzt fährst du deswegen irgendwie den neuen BMW oder keine Ahnung, wofür die Werbung war. So, und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, Zielgruppe erwischt, ne, ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben, so, ne?
Ja.
Ja, keine Ahnung. Verkauft haben sie sich nie, würde ich mal behaupten. Ne, und wenn sie da benutzt wurden, so, ja, dann sei es drum. Ne?
Ja, aber das heißt, verkauft haben sich nie. Ich meine, wenn du mal guckst, was du heute so am Merch bekommst, ne? Bis zum
Fußball-Trikot-Krawattennadeln.
Ja, okay. Ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich okay, sowas zu machen. Also mit Verkauf würde ich jetzt auch eher sagen, so ihre Ideale verraten oder das haben sie.
Ja, oder ihre Musik irgendwie dem Massengeschmack angepasst oder so. Weißt du, irgendwie selbst Creator sind irgendwie Ende der 90er hergegangen und haben dann da so einen Kack da irgendwie veranstaltet, weil sie irgendwie weil sie dann irgendwie chartkompatibel werden wollten. So. Und sowas haben die halt nie gemacht. So, ne? Zumindest kommt es mir so vor. Ich kann mich täuschen. Es kann sein, dass eine Platte wie Brave New World bei den Die Hard Fans genau als sowas gesehen wird, ne? Aber ist bei mir nicht so. Also ich würde sagen, haben sie nicht.
Du kannst ja nicht immer allen recht machen, aber ich glaube, Maiden ist so vielleicht manchmal so die Schnittmenge, die wir Metal-Fans haben, ne? Und die bei den allermeisten
wie gesagt,
noch relativ gut ankommen dürfen.
Ich kenne auch genug, die sagen, geh mir weg mit Maiden. Also da kenne ich auch eine ganze Menge, die da gar nichts von halten.
Ja gut, aber es gibt keine Band auf der Welt, wo jeder sagt, vielleicht noch abgesehen vom Motorhead, gibt es keine Band auf der Welt, wo jeder sagt, das ist geil. Ne?
Ja, wobei ich sagen muss, auch da wieder ein bisschen Asche auf mein Haupt. Ich bin auch, was Motorhead angeht, bin ich auch ähnlich wie bei Maiden eher so halb gebildet. Ich bin da nicht so richtig im Game. Also da bin ich bei Maiden, glaube ich, noch deutlich mehr im Game als bei Motorhead.
Ja, also falls wir mal so eine Folge über Motorhead machen, machen wir mal einen zweiten da draus, weil die haben noch mal ein paar Alben mehr als Maiden veröffentlicht.
Ja, ich muss auch sagen, mit 17 Platten, ich bin mir nicht sicher, ob ich gedacht hätte, die haben mehr oder weniger. Also gefühlt hat deren Diskografie irgendwie nie ein Ende genommen. Und dann finde ich 17 jetzt doch wieder echt überschaubar. Vor allen Dingen, dass ich dann doch deutlich mehr als die Hälfte davon im Besitz habe. Wenn ich da mal so drüber gucke, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, obwohl, deutlich mehr als die Hälfte ist vielleicht auch gelogen, müsste ich nochmal nachzählen. Aber so ungefähr, würde ich mal sagen. Mhm.
Ja, gut, die letzten Scheiben fehlten dir jetzt, ne? Aber so alles, was bis zur, mal abgesehen von den beiden Blaze-Alben und dann bis zur Matter of Life and Death ging, die hattest du ja.
Ziemlich alle, ne? Man muss jetzt auch sagen, die letzte jetzt von 2021, die Senjutsu oder Senjutsu, keine Ahnung, wie man es ausspricht, das ist halt auch so ein typisches Streaming-Opfer. Ne? Die habe ich mir am Erscheinungstag angehört und vielleicht auch noch am Tag danach. Und dann wollte ich mir die irgendwann mal kaufen. So, ne? Aber das ist jetzt so ein Ding, da warte ich irgendwie auf ein Sonderangebot. So für die Sammlung halt. Ne?
Ja, wenn sie mal wieder 7,99
oder so kostet. Ja, bei Saturn. Ja, mal gucken. Morgen beim Hannes werde ich sicherlich mal in der Maiden-Abteilung kurz Halt machen. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was nachkaufe, was ich noch nicht habe. Ja, Mathis, war ein cooler Ausflug. Wir sind bei knapp 2 Stunden gelandet, hätte ich nicht gedacht.
So ganz ordentlich. Hätte ich jetzt so im Vorfeld auch nicht gedacht. Wir sind relativ schnell durch, weil ich auch dachte, ich kann jetzt auch gar nicht so viel. Ich meine, haben wir jetzt auch letztlich nicht, ne? Vor allen Dingen musiktheoretisch konnten wir jetzt nicht viel zu den Platten sagen. Das war ja eher so eine Reise durch unser persönliches Empfinden, unseren persönlichen Geschmack und unsere Erlebnisse, die wir mit den Platten hatten. Aber das war ja auch so angelegt, hat man ja direkt im Vorfeld gesagt, ob wir das so machen wollen.
Ich habe, wir haben irgendwie noch so ein paar Minuten Pause, die ich jetzt den Zuhörern dann ersparen werde. Und dann dürfte man irgendwie so bei ungefähr knapp 2 Stunden rauskommen. Ja, wie dem auch sei, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, deutlich mehr als ich erwartet habe. Ich dachte so ein bisschen, ja, Maiden ist eher so Mattes Lieblingsband und gar nicht mal so sehr meine, aber bis auf meine völlig unqualifizierten Aussagen in der ersten Hälfte der Folge, war es eigentlich eine ganz, ganz interessante Retrospektive über die vermutlich relevanteste Band, die es gibt im Heavy Metal, zumindest von denen, die noch aktiv sind. Ich lasse mal meinen Sermon wieder ab. Ne? So, wenn ihr Bock auf mehr habt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann geht doch mal auf Twitter, Rost und Stahl, @RostundStahl. Geht auf unsere Homepage. Da ist ein bisschen wenig im Moment wieder mit Feedback. So, da darf gerne mehr kommen. Ich muss so ein bisschen sagen, ich habe die ganze YouTube-Geschichte, die habe ich so ein bisschen eingestellt. Das lohnt sich nicht. Also sollte irgendjemand sagen, ich möchte unbedingt aber YouTube haben, dann sagt mal Bescheid. Das ist einfach unverhältnismäßig viel Arbeit für mich, das auf YouTube hochzuladen, weil ich muss das nochmal extra rendern. Ich muss dafür irgendwie ein Bild irgendwie zusammenstellen und so. Und das lohnt sich einfach nicht für 5 Downloads, die wir da bei so einer Folge haben. Also
ja, dann
hört es einfach irgendwie als ist ein Audioformat, hört es halt. Also da bin ich immer locker eine halbe Stunde mit beschäftigt und das, am Ende hast du dann da, also wenn es gut läuft, hast du da 10 Klicks oder so drauf. Ne? Das muss nicht sein. Da ist der Stream schon deutlich beliebter.
Also wer das nochmal auf YouTube haben möchte, der soll uns ein paar Groschen über Patreon bekommen.
Ja genau, das könntet ihr nämlich auf Steady tatsächlich tun. Dazu
Steady, stimmt. Patreon sind wir ja gar nicht.
Wir sind bei Steady. Das ist die deutsche Konkurrenz. Ich glaube, Patreon ist amerikanisch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da könnt ihr uns was in den Hut schmeißen. Müsst ihr nicht. Wir werden auch so trotzdem frei für euch verfügbar bleiben. Was wir, glaube ich, bis jetzt noch nie so richtig gesagt haben, aber was man auch mal sagen muss, wäre, wenn ihr sagt, nee, Geld will ich euch nicht geben, ich will euch trotzdem hören, dann könntet ihr uns trotzdem Gefallen tun, indem ihr einfach ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda macht. Sagt einfach mal euren Bekannten, ey, da ist ein Podcast, die sind nicht ganz scheiße, hör doch mal rein, wenn du dich für die Themen interessierst. Das würde uns, glaube ich, auch viel bringen im Moment. Oder? Sehe ich das falsch? Nee.
Nee, mit Sicherheit. Ja. Ich meine, wir sind zwar ganz scheiße, aber es würde uns was bringen, damit das so.
Ja, da würden wir uns echt freuen, wenn wir da noch ein paar Hörer erreichen würden, wenn ihr uns einfach mal empfehlt. Also gerade so persönliche Empfehlungen sind ja bei Podcasts unglaublich viel wert. Ne? Ja, ansonsten, jetzt haben wir definitiv die 2 Stunden gesprengt.
Das war dir noch
ein Ende. Wir quatschen gleich noch ein bisschen über Star Trek und über das, was wir so in 2 Wochen machen werden. Die Folge hier, die dürfte heute in einer Woche erscheinen, sprich am 3. März müsste die erscheinen. Und
hat nicht nachgeguckt.
Ja, also die letzte ist wir sind immer eine Woche im Voraus im Moment. Von daher alles cool. Ja, Mathis, ich habe nichts mehr. Mir bleibt nur noch zu sagen, war schön. Und bis in 14 Tagen von meiner Seite aus.
Ja, Upsy Irons und Metal Off.